Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Und heute mein Gast, und ich freue mich sehr, Gear-Reference, Nico ist wieder da. Hallo,
ja, grüß dich. Schönen guten Tag, freut mich mal wieder dabei sein zu dürfen. Hat lange gedauert, aber dafür ja. Vorfreude ist ja auch mal ganz schön.
Ey, mega, ich freue mich richtig. Und heute, das ist unfassbar. Ich sehe die Kamera an, so, das dürft ihr jetzt natürlich nicht sehen. Und Nico sitzt in seinem Gear-Keller und ist umringt von Nylon. Also ist alles geil.
Ja, der Geruch von so. Nylon ist auf jeden Fall in der Luft. Man ist gleich wieder direkt im Thema.
Genau, wir hatten schon im Vorgespräch, dass unsere Frauen jetzt mittlerweile auch Nylon riechen können, wenn die Pakete kommen. Und wie das alles läuft. Wir haben jetzt gerade schon mal besprochen, die Tücken des Zollamtes und wie das alles läuft. Und die Geschichte, wir müssen jetzt nicht nochmal drauf eingehen, aber ich kenne das ja, so Zollämter, die sind ja so wirklich so richtige Ämter. So alles da drin schreit, bring mich um. So, da ist meistens so ein Stuhl, so Holz und alles da drin schreit, ich will hier so schnell wie möglich raus, und du bist gezwungen, da deine Pakete aufzumachen als rechtschaffender Bürger, und aus denen du dann für dich völlig normale Dinge rausholst, und für die Zollbeamten so, das ist ja getarnt, das habe ich früher auch mal im Fernsehen gesehen, und so, das ist bestimmt gefährlich.
Genau so ist es ja.
Ja, super geil. Aber richtig gute Geschichten. Aber wir sind heute zusammengekommen. Wir haben ja beim letzten Mal haben wir über alles Mögliche an Ausrüstung gesprochen, über die verschiedensten Dinge, und du wirst nicht das letzte Mal da gewesen sein, weil wir noch viel vorhaben, und wenn es die Zeit erlaubt und ich dich weiter einladen darf, wollen wir auch noch ein paar Themen vertiefen. Aber um was es heute gehen soll, ist nämlich, du hattest beim letzten Mal erzählt, wie du zu diesem ganzen Gear Talk gekommen bist oder zum ganzen, wie du so ein Gear Nerd geworden bist, dass das schon vor deiner Zeit beim Bund anfing. Aber wir haben dann auch gesagt so, das, was du gemacht hast beim Militär, das war spannend und kennt auch nicht jeder. Und deswegen schnacken wir heute mal über deine berufliche Vergangenheit. Alles OPSEC natürlich so. Also was du sagen kannst, kannst du sagen. Und wenn du was sagen kannst, das kann ich jetzt nicht so genau erzählen, dann können wir das auch entsprechend einordnen. So, und Ich trinke hier aus meiner geilen Blechtasse. Da habe ich extra. Ich habe gesehen, du hast vernünftig wie so ein echter Mensch ein Glas da, und ich habe hier mein Blechbottich. Ja,
hätte ich auch alles hier unten gehabt, aber ich hatte oben gerade schon mein Glas in Benutzung und habe gedacht, ne.
Ja, sehr gut. Ja, da bist du ordentlich.
Ich könnte natürlich auch hier so ein paar Poser, Getränke, Becher und Gläser hier aus meinen Schränken holen und hier daraus trinken, aber.
Ja, das kommt jetzt alles im Voll. Ich freue mich schon, wenn du dann so die letzten 0,2 Milliliter so immer umkippst, weißt du, so hier geil dann in diese, das, was du letztens gepostet hast, dein Flaschenparker, das ist ja wohl das Allergeilste von Outdoor Research, wo ich dachte so, what the fuck, ist das die Thermoskanne zum Überziehen oder was?
Ja,
oder
muss man haben.
Geiles Ding. Also das ist auch so. Das ist so ultramilitärisch. Einmal Silber, einmal Schwarz, ne? Geil. Aber lass uns das mal erzählen. Also das ist echt so ein Item, das habe ich noch nicht gesehen. Und fand dann die Idee eigentlich so ganz geil, und wollte ich da mal fragen, wie gut das funktioniert, ob du das mal ausprobiert hast. Es geht um letzten Endes einen Überzieher für eine Nalgene-Paste rein. Ja. Und erzähl mal, was ist denn das für ein Ding? Und wie bist du da drauf gekommen? Weil das ist ja eigentlich so ein klassischer Autogegenstand. Der hat jetzt nicht 100% mit militärischer Nutzung zu tun, sondern ist wie vieles, gerade zur Anfangszeit vom Great War on Terror, Global War on Terror, ist das ja so, da waren am Anfang auch ganz viele North Face-Geschichten, eben auch diese ersten schwarzen Fleecejacken und so weiter, ehe sich das PCU entwickelt hatte. Und eben Outdoor Research als eine der Firmen, die auch ganz früh gerade Handschuhe und alles, was im alpinen Bereich ist, benutzt haben. Erzähl mal, wie bist du da drauf gekommen, auf das Teil?
Ja, also im Endeffekt ist es ja wirklich quasi für die Nalgene-Flasche der Überzug, der dem Ganzen so eine Thermoeigenschaft quasi gibt, damit warme Getränke länger warm bleiben und eben kalte Getränke auch länger kalt bleiben. Und am Anfang wurde gerade von Outdoor Research viel gekauft, zum Beispiel auch die Gamaschen, die beschafft wurden, waren auch die ganz normalen Standard-schwarzen Basic-Dinger, die auch viel getragen wurden am Anfang.
Ja.
Und diese silberne Flasche quasi, das ist auch eine 100% zivile, die ist auch von dem Soldaten sehr wahrscheinlich zivil so beschafft worden und mitgenommen worden. Die ist aber Anfang der 2000er auch in Schwarz dann mit in den Satz quasi zur arktischen Kriegsführung aufgenommen worden. Und heutzutage immer noch drin in Schwarz. Die SEALs haben die Dinger natürlich in AOR 1, AOR 2, also dieser neue Digitaltarn der Navy.
Der ist ultra halt. Ich weiß nicht, warum ich den so sexy finde, aber der ist geil, oder? Wie findest du den?
Also am Anfang war es auch so, war nicht ganz so mein Ding, aber wenn man das mal so ein bisschen in verschiedenen Umgebungen sieht, fand ich es auch schon richtig geil. Also macht schon was her.
Also so rein vom ästhetischen Anspruch. Also ich finde auch Marpet von den Marines, aber das hat man jetzt schon öfters gesehen. Also egal, ob in Woodland oder in Desert. Aber dieses AOR 1 und AOR 2, also einmal die Desert-Variante und einmal die Woodland-Variante, das sieht also ultra geil aus. Also im Vergleich zu diesem blauen Tarn, der vorher da vorherrschte. Und da sieht ja jeder Navy-Dude aus wie ein Kommandokrieger, wenn er so die Klamotten anhat, weil die halt auch geil geschnitten sind mit diesem Six-Point-Cap und so. Das sieht schon alles cool aus. Ja, ganz geil. Okay, aber wir kommen schon wieder vom Thema ab. Hast du die mal ausprobiert im Gelände?
Ja, da habe ich dann im Sommer auf jeden Fall mal meine kalten Getränke reingemacht. Morgens richtig schön eiskaltes Wasser aus dem Hahn. Und auch bei um die 30 Grad war mittags immer noch kalt. Das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie oft du das Ding auf und zu machst und rausholst. Aber für zwischendurch mal einen Schluck nehmen, war das ultimativ richtig gut. Mit super warmen Getränken habe ich es jetzt noch nicht ausprobiert. Da war mir immer die Thermoskanne die bessere Option. Aber
das ist genau die Frage. Also bei sowas interessiert mich ja immer, was war denn da der Sinn dahinter? Hatten die keine Thermoskannen? War eine Thermoskanne zu schwer, zu unhandlich? Ist das ein Modeding? So, also welche Lücke schließt das oder macht es nur eine Lücke auf?
Also die Idee dahinter ist ja, dass du dir quasi morgens, wenn du jetzt im alpinen Gelände zum Beispiel unterwegs bist, du machst dein Wasser heiß, du füllst dir dein Wasser ab in die Thermoskanne, die kommt in den Rucksack und für alles, was du on the go haben willst, hast du halt diese kleine Nalgene-Flasche, wo du dann halt nochmal dein heißes Wasser reinmachst, weiß nicht, Tee oder sowas, was auch immer man halt möchte und mach die dann halt in diesen Bottle Parker, so wie der sich ja nennt. Und den trägst du dann am Gürtel oder an der Seite am Hüftgurt vom Rucksack befestigt, um da dann immer zwischendurch wieder was rauszutrinken. Kannst du irgendwann wieder nachfüllen.
Ja. Okay, also das ist der einzige Zweck, dass du eben nicht deine Thermoskanne aus dem Rucksack holen musst, sondern an deinem Beltkit, am Rucksack, am Chestrack, wie auch immer, da deine auch ein warmes Getränk hast, was auch, na klar, ist ja auch von Vorteil gerade.
Genau, oder wenn du halt auch nicht, je nachdem wie das Gelände sich erschließt, also das ist ja auch dieses eine Referenzbild, ist ja auch von den Navy SEALs 2002 ganz am Anfang im Hochgebirge unterwegs, da hat er halt keinen Rucksack und nichts dabei, sondern leicht unterwegs mit Chestrack, seinem Gürtel noch dabei und da hängt halt die Flasche dran, ne? Und da hast du dann für die Phase natürlich warmes Getränk dabei, ist ja optimal.
Ja. Okay, auf jeden Fall. Aber gut, wir kommen, wir können das ja, wir kommen hier von eins ins nächste hier übrigens. Wir husten beide ein bisschen rum, ich habe es gerade überlebt, du bist gerade noch voll drin. okay, also deswegen seht's uns nach, ich werde hier keinen Huster rausschneiden, wenn ich viel zu faul wäre. So, du bist zur Bundeswehr gegangen 2007, interessanterweise nach meiner Recherche heute im selben Jahr, als überhaupt EGB gegründet wurde.
Genau, ja.
So, aber lass uns mal vorher anfangen. Du hattest vorher schon Bock auf Militär, hast dich schon vorher mit Ausrüstung beschäftigt und dann hieß es auf einmal, du bist 18 und hast Bock auf Bundeswehr. Das war schon nach der Wehrdienstleistung.
Nee, ist noch voll drin gewesen. Also ich bin noch mit Mutti Schein zur Bundeswehr. Ne? Also ich war 17 und vorher war noch die 10. Klasse Realschule und irgendwann war mal die Bundeswehr da, irgend so ein Marinemensch vom Kreiswehrsatzamt hat da so einen Vortrag gehalten. Die waren noch damals noch mit so einem kleineren Umfang LKW und so weiter da und haben da was gemacht. Und da fand ich das schon ziemlich spannend und habe gedacht, oh geil, kannst du gut machen vielleicht und machst es direkt. Ich habe viele Kumpels gehabt, die ein bisschen älter waren, die schon ihre Ausbildung gemacht haben und alle haben gemeckert danach, oh, jetzt verdienst du endlich Geld und dann wirst du eingezogen und verdienst wieder deine 200 Euro oder so. Und da habe ich gesagt, okay, ich würde es mir sowieso angucken, ich mache es einfach zuerst. Und so bin ich direkt nach der Schule quasi beim Grundwehrdienst gelandet. Also ich bin dann auch sofort gezogen worden.
Okay, und wo hast du die AGA gemacht? Oder wurdest du direkt zum Fallschirmjäger gezogen?
Ich bin offiziell eingezogen worden zur 6. 313, also Fallschirmjägerbataillon 313. Mhm. Als ich da ankam, waren aber viel zu viele Leute gezogen worden zum 1.1. Und ich bin dann zum 5. Luftlandunterstützungsbataillon 272, also auch Luftlandetruppe, gekommen, um da die AGA zu machen.
Okay, aber Konntest du bis dahin schon was mit dem Thema oder mit dem Namen Fallschirmjäger was anfangen? Oder war das bei dir eine regionale Nähe, die da gezogen hat? Weißt du das? Oder konntest du darauf Einfluss nehmen? Oder wie war das
also bei dir? Also ich bin beim Kreisversatzamt ja halt gewesen, habe da diesen Test und sowas gemacht und irgendwann sitzt du da halt und der fragt dich ja, was du irgendwie vorhast. Und ich sagte, Infanterie auf jeden Fall. Also das, was ich damals für mich gesagt habe, was der Soldatenberuf ist. Also natürlich kann es jeder Soldat... Und du bist auch Soldat, wenn du im Büro sitzt und so weiter. Aber für mich war halt immer, Soldat ist der, der kämpft. So, ne?
Der läuft, schießt und Dinge tut.
Und am besten schweren Rucksack trägt und Rückenschmerzen hat. So, das ist Soldat. So. Genau. Und bei mir in meinem Wohnort war ein Absetzplatz. Und ich habe da schon immer halt gesehen, aus meinem Kinderzimmerfenster, Luftlinie, 2 Kilometer, ist die Transalle mal rübergeflogen und hat dann immer abgesetzt. Und das konnte ich mir damals schon angucken. Mhm. Auch bei mir in der Nähe Farel und so weiter, wo noch damals der Stützpunkt war, war halt immer irgendwie falsche Mega, war irgendwie so aktuell halt so, ne?
Okay, also du kanntest auch schon. Also ich glaube, falsche Mega ist auch noch ein Begriff, mit dem können irgendwie alle. Also da kann man, wenn man jetzt auf die Straße geht und sagt, weißt du, was ein Fallschirmjäger ist, dann sagen die, das sind Fallschirmspringer. So. Aber die können damit kann man schon was anfangen. War das bei dir genau?
Also damit, hätte ich auf jeden Fall mehr anfangen können als mit Jäger zum Beispiel. Das hätte mir jetzt erstmal deutlich mehr gesagt. Panzergrenadier hätte ich noch irgendwie einordnen können, wenn man das irgendwie im Kontext Zweiter Weltkrieg mal irgendwie gesehen, gehört, gelesen hat.
Ja.
Ja. Aber Fallschirmjäger war auf jeden Fall deutlich geläufiger und halt, man hat halt irgendwie Bezug dazu gehabt, weil man es gesehen hat, ne?
Ja, genau, okay. Sehr gut. Und dann bist du da aufgeschlagen und hast deine Grundausbildung gemacht. Jetzt so retrospektiv betrachtet, weil es ist ja immer so, jede Grundausbildung, die nach der eigenen kommt, ist alles weichgespült und alles doof. Wie war es für dich?
Also ich muss schon sagen, es war so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ich würde jetzt im weiteren Verlauf, liegen so viele Jahre zwischen, auf jeden Fall würde ich sagen, die Grundausbildung hat sich deutlich verändert. Vor allem, weil wir auch selber mal eine Grundausbildung mit ausgebildet haben zur Personalgewinnung. Und wenn man da halt mal auch was mitgekriegt hat und was man jetzt darf und was man nicht mehr darf. Und gehen wir auch mal da rein, Arbeitszeit, also Dienstzeit am Tag, was sich da alles getan hat. Damals hast du bis 23 Uhr, glaube ich, immer irgendwas gemacht. Und hast natürlich in den ersten Wochen abends noch bis 23 Uhr die ganzen schönen Unterrichte bekommen, die dir eigentlich als Soldat viel bringen, aber du hast die Hälfte nicht mitgekriegt, weil du gepennt hast. Ja. Und da war halt so 16:30 Schicht im Schacht, jetzt gibt es irgendwie Handyzeit und also das ist schon, es hat sich schon verändert auf jeden Fall.
So. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe nochmal, also wie gesagt, ich bin ja 2000 zu Armee gegangen und hatte da schon den, das ist ja immer gut, wenn du irgendeine Litze dann schon hast, ne, dann bist du immer der Gefickte. Aber genauso wie du es beschreibst, und das war auch das, mir hat das zu der Zeit tatsächlich auch gar nicht gefehlt, weil ich das erwartet habe. Ich habe so erwartet, dass du am Wochenende Dienst hast, dass du eben Dienstschluss habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, so, also ich, oder NATO-Pause oder so, das war dann auf der Fahrschule, so wie NATO-Pause, willst du mich verarschen? So, man kann hier eine Pause machen, man kann hier frühstücken, was ist denn mit dir? Ja. So, aber wie gesagt, das ist 100%, wenn jetzt die du damals ausgebildet hast in der Grundausbildung und die waren ein Quartal später, haben die schon gesagt so, ey, hier, was die alles, das ist alles
Lappen. Ja, auf jeden Fall.
Also, die jetzt kommen. Aber das ist der natürliche Lauf der Dinge. Okay, also du hast es als positiv empfunden. Und wusstest du auch dann schon, wie es mit dir weitergeht? Also bis dahin warst du noch nicht verpflichtet.
Nee, da war ich Grundwehrdienstleistender. Und dann hieß es immer, alles klar, wenn die AGA fertig ist, dann wird man halt zugeteilt. Also, wie gesagt, ich habe beim Kreisversatzamt damals gesagt, ich will Fallschirmjäger werden. Ne? Also das sind ja die Geschichten, die jeder kennt. Ja. Du sagst irgendwas und im Endeffekt landest du erstmal irgendwo. Und nach der Grundausbildung kam danach noch direkt die SGA, also die Spezialgrundausbildung. Mhm. Und danach wurden wir dann eingeteilt. Ich glaube, mein größter Fehler, den ich gemacht habe zwischendurch, war irgendwann, als jemand gefragt hat, kann jemand mit Word, Excel, PowerPoint umgehen? Und man gesagt hat, klar, habe ich in der Schule gemacht, kann ich. Es schadet natürlich nicht, zu sagen, dass man irgendwie noch mehr kann. So, ja, bam. Ja. Danach erstmal Büroverwendung, S1-Abteilung, dann in Oldenburg. Und da habe ich dann irgendwann festgestellt, also da auch ganz normal auf den Springerlehrgang gegangen und so natürlich, war auch Luftlande.
Ja gut, aber das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, dass du Also du hattest ja deine SGA, war dann so eine Jäger, also eine Fallschirmjäger-SGA schon, also mit, also was du halt so machst, so Ortskampf, Waldkampf, angebrütet, so Spähtrupp, so
wahrscheinlich, also die, ne?
Oder MG-Ausbildung war dann, also so die vertiefenden Panzerabwehr.
Genau, also die ganzen zusätzlichen Waffen werden ausgebildet, dann machst du das halt einmal alles durch, dann machst du hier ein bisschen Checkpoint-Ausbildung und was da noch alles da.
Also, okay, also, ja. Aber interessant, dass du dann trotzdem, okay, ist ja ein Luftlandeverband, dass du dann in Altenstadt warst. Wie war das für dich?
Also.
Du warst da als Obergefreiter?
Ja, oder ich bin gerade Hauptgefreiter geworden. Ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen.
Okay.
Aber.
Okay, wie war das Gefühl? So dieses, also das interessiert mich schon, weil dieses. Du bist in einem Luftlandeverband. Alle um dich rum sind Springer. Gerade die GZ, Leute, also das ist ja dann so eine Erfahrung im Hinterrein, so der im GZ am längsten sitzt, hat auf jeden Fall das goldene Abzeichen, weil die immer, die haben ja nichts zu tun, haben das schon Wochen vorher gewusst. Ne? Da, jeder Lanzer in der Kompanie wollte gerne springen, aber wer war als erstes da, der aus dem GZ gefühlt, ne? Die haben auch alle nur Wassersprünge gemacht, damit es auch nicht wehtut und so. Aber Hauptsache das goldene Abzeichen gemacht. Okay, aber dieser Nimbus Altenstadt, gerade in der falschen Jägertruppe, dieser Nimbus, ich gehe jetzt auf den Springerlehrgang. Wie hast du dich da gefühlt? Du bist vorher schon wahrscheinlich aus dem Turm gesprungen, oder?
Ja. Genau, man hat vorher schon mal so einen Turmsprung gemacht, also nachdem man auch die Tauglichkeit gemacht hat. Und du hast gesagt, okay, das ist schon. Turm ist natürlich, also wenn du einmal Turm gesprungen bist, es kommt auf den Turm drauf an, ist ganz klar.
Ja.
Danach denkst du erstmal, oh, das. Willst du das wirklich? Also das fühlt sich nicht so geil an, so, ne? Aber das ist natürlich mit einem scharfen Sprung nicht zu vergleichen.
Nee, na klar, aber holen wir da mal die Zuhörer ab. Also dieses in der Fallschirmsprungausbildung machst du eine sehr intensive Bodenausbildung. 3 Wochen auf dem Lehrgang, glaube ich, ne? Und man sagt auch, jeder Tag der Bodenausbildung, der fehlt, steigt prozentual die Möglichkeit, sie zu verletzen. Deswegen ist die deutsche Ausbildung oder die allgemein die Fallschirmsprungausbildung ist auch gut, ist zweckmäßig, ist methodisch. Ja, stumpf halt, ne? Ist halt Drill. Aber die erste Herausforderung ist ein 12 Meter hoher Turm. Wie hoch ist er?
Wüsste ich gar nicht mehr. Ich glaube, der ist ein bisschen höher.
16 Meter. Also, aber trotzdem, wenn man vom 10 Meter Turm kennt, beim Freibad, so noch ein paar Meter hoch und du guckst halt auf beschissenen Beton oder auf so Gravel, auf so Kies, auf irgendeinen Scheiß, wo du einfach denkst so, da springe ich
jetzt nicht raus. Und unten steht nochmal ein Typ oder sitzt da, der hochguckt, dich anguckt und du sagst ihm noch deine Springernummer und deinen Namen.
Genau, Springernummer, So, und dann steht man da oben und springt. Du hattest die Erfahrung schon, ich habe das ja deutlich später gemacht, als Leutnant war ich da oder Oberleutnant, ich weiß gar nicht mehr, als Leutnant. Und dann springst du halt in so ein Gurtzeug und das rabbelt halt ganz schön. Also wenn du da so, also das ist erst eine Selbstüberwindung, weil ich bin ja nicht bescheuert, ich springe ja nicht da raus. So, und es ist halt Höhe und damit muss man umgehen können und so. Und du hast das halt schon gemacht. Das ist aber ganz gut, weil du dann so eine Hürde sozusagen, wenn du erstmal auf dem Lehrgang bist und du willst den ja haben, du willst ja das dumme Abzeichen haben, du willst ja endlich als Springer hier sein und endlich hier.
Du musst ihn haben. Wenn du ohne wiederkommst, bist du der Lappen der Kompanie. Genau. Das kannst du nicht bringen.
Bist du der Lappen der Ganz genau, bist ja Lappen der Kompanie und es gibt Männer und Lichtspringer. aber da ist so eine Hürde ist schon mal weg, weil das ist schon mal so ein Sortierer im Lehrgang sozusagen, weil es gibt halt manche, bei denen macht der Kopf dann halt zu und die sagen halt, okay, nee, ich springe nicht raus. Ja. So, und du bist dann, das war noch in Oldenburg oder wann? Okay, und dann, also quasi in einem Stabs, in einer Stabsverwendung. So, und dann bist du nach Altenstadt gefahren. Wie war das für dich? Was war das für ein Gefühl? Wieder mit dem Spind, mit dem Auto, mit dem privaten Auto da runter eiern erstmal.
Ja, ich bin zugefahren, 12 Stunden oder so. Und vor allem, wenn du dann natürlich irgendjemanden fragst, ja, was brauche ich denn da von meiner Ausrüstung? Ja, ist Bekleidungsschlüssel, XY, keine Ahnung, welcher das war. Das heißt alles.
Alles.
Oh, und dann reist du da schön mit dem zum Fuß an eine Bahnschiene und dann nimmst du da deine Kampftragetasche, Seesack, Rucksack auf, alles im Diener komplett durchgezogen. Nicht so klug gewesen und erst vorher angezogen, weil du wusstest es einfach nicht als Obergefreiter. Dahin gefahren, davor immer schon mal noch irgendwelche Dokumentationen geguckt, die ich irgendwie gefunden habe über die Springerausbildung, damit man ein bisschen weiß, was abgeht. Und ansonsten kriegst du natürlich nur Horrorstories von allen, so, ne? Ja, beim Springen, alles war blau hier, blau da, Muskel gerissen, der eine hatte dies, der eine hatte das. Und das war schon so, also als ich dann mit dem Bus vom Bahnhof zur Kaserne gefahren bin, das war schon, ich will jetzt nicht sagen magisch, hat sich, glaube ich, total bescheuert an, aber das ist so der erste Lehrgang und du hast so viel darüber gehört, ja, und dann fährst du durch dieses ultraschöne Gelände, ich als Flachland-Tiroler hier, mhm, oben, wo der höchste Punkt die Kreuzung ist, schöne Berge und so, und fährst auf diese alte Gelände drauf, wo oben die Burg ist, das war schon, wo ich echt dachte, Alter, krass, wo bist du hier gelandet, was ist das hier? Und
warst du schon so Fallschirmjäger indoktriniert, so dass dann auch, ich weiß nicht, vor der Truppenküche ist doch dieses riesige Fallschirmjäger-Abzeichen und so, das ist schon alles ganz, ja, schön. Ja,
also geil, das, ne? Also wenn was Fallschirmjäger ausstrahlt, dann ist es Altenstadt einfach so, ne? Und wenn du da stimmt, bist und dann auch mal halt die Wiege der Fallschirmjäger, also diese ganzen Sachen, die man mal so hört. Und ich fand das alles schon ultra krass und halt, es war wieder alles neu, ne? Also noch nie einen Lehrgang besucht.
Ja, klar.
Du gehst da hin und dann mit einem Haufen neuen Leute wieder auf Stube. Und da muss ich auch sagen, auf dem Lehrgang bin ich auch das erste Mal mit der EGB-Geschichte in Berührung gekommen, weil ich Leute aus einer zukünftigen EGB-Kompanie mit in meinem Hörsaal hatte und die dann sagten, bei uns findet gerade so ein bisschen Umstrukturierung statt, wir sollen EGB-Kompanie werden, das soll das und das werden. Und da habe ich das erste Mal das gehört und fand das schon super interessant, was der so erzählt hat.
Na klar, ja, klar, klingt ja spannend, ist ja immer so. Das sind ja überhaupt auf Lehrgängen lernt man ja das meist, gerade so klar auf den Springer-Lehrgang sowieso, aber auch auf so Fahrschulen, wenn man dann wirklich mal mit anderen zusammenarbeitet, weil dann kommt schon mal ein Dude aus Calw oder mal ein Gebirgsjäger, mit dem man zusammenarbeitet, oder bei den Führerlehrgängen ist es ja noch mehr, also dass du dann eben aus den verschiedenen Infanterietruppengattungen die Leute kennenlernst und so, das ist schon ganz cool. Und dann eben bist ja immer der Geilste, also denkst du immer so und dann, das machen die, okay, Berge, aus dem Flugzeug springen, okay. Wie hast du den Lehrgang im Nachhinein empfunden? War das für dich fordernd? War es für dich ein schöner Lehrgang? So, wie war das? Kann man so vom Bauchgefühl?
Es war auf eine Art fordernd, wie du schon vorhin angesprochen hast. Mhm. Die Bodenausbildung ist halt echt schon manchmal sehr körperlich anstrengend, und vor allem, weil da halt viele Bewegungen bei sind, ins Gurtzeug greifen, slippen und so weiter, was du halt einfach sonst nicht so regelmäßig machst. Da merkst du halt echt deinen Körper. Bist ja immer im Laufschritt unterwegs mit den Stiefeln bergauf, bergunter. Mhm. Das hat mich nicht so gefordert, aber das war auch mal halt was Neues. So.
Ja.
Ansonsten muss ich aber sagen, war der Lehrgang ultra geil, weil ich im Winter da war und wir hatten immer Schnee. Erste Sprung auch direkt in den Schnee gemacht. Bei tollem Wetter. Du hast aus der Transall geguckt und hast die Berge gesehen und es war echt ein super geiler Lehrgang. Dumm war nur, dass ich im Januar nochmal anreisen musste, weil wir die letzten beiden Sprünge nicht geschafft haben aufgrund des Wetters. Und dann musst du halt nochmal runterfahren, um zwei Sprünge zu machen. Und das hat sich auch nochmal über 2 Wochen gezogen.
Ja, okay.
Das nervt dann aber sonst super geiler Lehrgang.
Also ich muss auch sagen, ich war, bevor ich auf dem Springer-Lehrgang war, schon mal in Altenstadt. Da hatte ich nicht so gute Erinnerungen dran. Also schon gute Erinnerungen, weil es war halt ein Einzelkämpfer-Lehrgang so. Aber da lernst du halt, wobei in Altenstadt, ich habe da seltenst Dumpfig erlebt, aber halt voll in der Ausbildung, auch auf dem EK. Und das fand ich schon immer gut. Also das waren halt gute Ausbilder, motivierte Ausbilder. Und das Gelände fickt dich halt so oder so. Ja. Also wie du sagst, ne, ist halt Alpenvorland und klar sieht man da auf den Abschlussübung Schloss Neuschwanstein, aber wenn dann das Auge für die Schönheit hat, ist dann das Nächste. Und bin dann eben auf dem Springerlehrgang auch nach Altenstadt und das war ein wunderbarer Lehrgang, weil es halt, klar, eine neue Umgebung, eine Kameradschaft, aber ich hatte auch richtig Bock da drauf. Also konnte dann auch mit den Ausbildern so ein bisschen, also das ist vielleicht was anderes aus der Mannschaftssicht, aber ich hatte mit den Oberfeldwebeln, da kam halt auch einer auf mich zu und sagte, naja, ich will nach Calw, aber das sieht mit Englisch nicht so gut aus. Ich so, ich kenne einen, vielleicht kann ich mal was fragen oder so, irgend so. Das sind so die Erinnerungen, die ich daran habe. Und ja, wie gesagt, die Landschaft ist halt wunderschön und die es gibt auch eine schöne Therme in der Nähe, was man am Wochenende kann man doch auch das eine oder andere machen. Okay, Springer-Lehrgang, hattest du dann endlich das doofe Abzeichen nach fast einem Jahr, wenn du Hauptgefreiter warst, oder ungefähr einem Jahr in einer Luftlandeeinheit und warst aber bis dahin immer noch im Stab. So, wie ging es dann bei dir weiter?
Ja, dann habe ich mal gesagt, alles klar, ich will schon infanteristisch was machen. Wie sieht's aus? Ich würde gerne wechseln, was ist da so drin? Und dann haben sie mich bequatscht und gesagt, hier, wir brauchen Personal, du bist ein cooler Typ so. Wenn du doch ein bisschen länger hier bleibst, dann kriegst du noch ein Goodie und wir gucken mal, ob wir für dich einen Führerschein organisieren können, weil ich den damals noch nicht hatte. Ist dein Dienstposten, gibt das her. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann
machen wir das jetzt gut.
Das noch mitgenommen, beim Bund gemacht und danach dann, wie versprochen, gesagt, alles klar, Nico, überlegst dir, bringt dir das was für später auch kämpfende Truppengattung? Ich habe gesagt, ja, scheißegal, ich bin jung, ich denke jetzt sowieso nicht drüber nach, aber ich will das machen. Das war mein Ziel.
Ja.
Und weil ich in der Stabsabteilung für Personalwesen ja saß, habe ich dann auch selber meine Versetzung quasi schreiben können und es hat funktioniert. Ich bin dann in der EGB-Kompanie gelandet.
Bist direkt in die EGB-Kompanie?
Also genau, weil die damals war ja, gab es ja quasi immer nur den EGB-Zug, das war ein Zug.
Genau.
Und der Rest waren ganz normale falsche Megazüge und ich hatte mir das gar nicht gezielt ausgesucht, muss ich sagen. Ich habe halt einfach im Personalbereich geguckt, wo Stellen frei sind. Und Kompanie war frei, dann habe ich nochmal schnell geguckt, ich so, alles klar, das ist die Kompanie, von der mir die Leute auf dem Lehrgang erzählt haben, dann nehme ich die.
Okay, und jetzt, das würde mich interessieren, wie war die Anreise für dich, wir können darüber sprechen, also das war halt
genau, ja.
So, das ist, das kann jeder nachlesen, das ist jetzt nichts, was geheim ist und du bist da hingekommen und wie hat sich das für dich angefühlt? Dann durch Seedorf durch, das war vorher eine holländische Kaserne, vorher war das...
Genau, da war mechanisierte geteilt, ne? Kräfte, aber für mich war Seedorf ja schon bekannt, weil da habe ich ja meine AGA auch gemacht, weil damals der erste Durchgang quasi.
Mhm. So, und du bist dann dort reingekommen. So, wie war der erste Tag in der Kompanie, wenn du dich als erstes beim Spieß meldest, dann beim Chef meldest so, und dann bist du... Der Typ, der aus der Brigade kommt.
Ja, beim Spieß war es war schon mal so. Ich bin ins GC gegangen, ich hab gesagt, hier melde mich zum Dienst. Und dann sagte, wie zum Dienst melden? Ja. Ja, hier steht, ich soll mich hier melden bis 10:30.
Hä? Wer bist du überhaupt? So?
Ja, genau. Ja, hier ich komme aus dem Stab, ich will nochmal falsche Mega werden oder geh mal zum Spieß. Alles klar, mich beim Spieß gemeldet. Ja. Ja, was wollen Sie hier? Ja. Ich soll mich hier melden, das steht auf diesem Zettel. Ja, keiner wusste Bescheid. Also. Und dann alles klar.
Oh, da hast du schon wieder richtig, da hast du schon wieder richtig Bock, ey. Aber so ist es halt.
Und ich dachte, für mich ist jetzt vorbei. Die schicken mich gleich wieder zurück, weil jetzt, jetzt bin ich einfach nicht hier und geht nicht und ich muss jetzt wieder gehen. So, in der ersten Moment habe ich das gedacht. Aber sagte, nee, alles klar, kein Problem. Aufgrund deines Dienstgrades, Alters, passt du super in den dritten Zug. Die sind alle ungefähr auch so Hauptgefreiter. Der andere ist gerade frisch aufgestellt, die haben gerade jetzt erst die AGA fertig gemacht und der erste Zug ist gerade auf EGB-Pipeline.
Ja.
Ich sage, alles klar, gut, gehe ich in den Zug, mich da gemeldet, das wusste natürlich auch wieder keiner vom Bass und dann so, was? Die ersten Leute kennengelernt aus dem Büro, was machst du denn hier? Bist du nicht ganz dicht? Du hast da heizungsnahe Verwendung, kannst du nicht aufgeben für sowas hier? Aber denen dann erstmal natürlich erklärt, so, ja, nee, ich habe schon Bock drauf, ich möchte gerne dieses Handwerk erlernen und schon falsche Mega werden.
Ja, okay.
Und dann war ich da im Infanteriezug.
Okay, bist dann auf eine Bude gekommen. Seedorf war damals, weiß nicht, ob es damals schon so war, aber schon recht moderne Ausstattung, weil es eben bei den Holländern vorher waren. Warst du auf einer Viermann-Bude, auf einer Zweimann-Bude, wie war das?
Es waren offiziell Zweimann-Buden, zum Teil Dreimann, schon mit Dusche und so drauf.
Ja, genau. Ja.
Aber die Buden waren jetzt nicht, also die waren im Vergleich für andere Kasernen natürlich top so, ne? Aber die hatten zum Teil schon echt eklatante Mängel. Also gerade die Nassbereiche, wenn das Wasser beim Duschen in die Stube reinläuft, ist schon die falsche Richtung.
Ja, ja.
So eine Sachen, also nicht, dass jetzt die anderen denken, das ist der pure Luxus da gewesen. Das war auch schon gut bewohnt auf jeden Fall.
Also ich glaube, das ist halt das Ding, also das darf man nicht vergleichen. Also der Standard war zwar hoch, aber mal auch abgelebt so, also das ist das, aber da sind dann glaube ich auch viele Renovierungen durchgegangen, aber mir ist ganz wichtig so, oder was mich interessiert ist, wie war das Feeling auf der Stube, da bist du mit so ein paar Typen auf die Stube gekommen, war das erstmal so, hier sitzt ein GC-Dude hier oder so, wie halt so die Infanteristen sind so, wie war es, oder war das gleich eine kameradschaftliche Aufnahme so, wie hat sich das bei dir dargestellt?
Das Gute war, dass ich erstmal eine Einzelstube hatte.
Gleich mal richtig Punkte gesammelt, sauber.
Nee, also die zwei Kameraden, die noch auf der Stube waren gerade auf Pipeline. Also die waren beide schon in der EGB-Ausbildung.
Ja.
Und deswegen war ich erstmal für, ich glaube, 2-3 Monate alleine da.
Ja.
Hatte aber unseren Gemeinschaftsraum direkt neben dran von unserem Zug. War da halt auch viel und die waren, also der ganze Zug war super offen. Mhm. Natürlich hast du Sprüche kassiert ohne Ende.
Ja, ja, ja.
Also das ging auch Ewigkeiten. Ja. Aber die waren super aufgeschlossen, alle super nett. Und haben mich eigentlich sofort super aufgenommen.
Das heißt, es gab damals noch kein Eignungsfeststellungsverfahren?
Das gab's schon,
ja.
Aber das lief halt weit vorher, ne? Also ich hatte
natürlich. Aber hattest du das gemacht?
Ich habe es erst später gemacht. Ich war ja erstmal ganz normal im normalen falschen Megazug. Da brauchst du es ja noch nicht.
Okay.
Und für die EGB-Geschichte brauchst du natürlich. Aber das war Anfang des Jahres, wo ich mich noch habe breitschlagen lassen, länger in Oldenburg zu bleiben. Also ich hätte es theoretisch wahrscheinlich schon mitmachen können.
Ja.
Im Nachhinein muss ich sagen, bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe, sondern halt erstmal wirklich die Vollausbildung falsche Mega genossen habe.
Okay, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Dann lachen wir, haben jetzt schon öfter mal EGB gesagt und die, die uns zuhören, kennen das bestimmt, aber das machen wir gleich nochmal. Dann erzähl uns nochmal was von der Vollausbildung falsche Mega. Also wie lief das für dich dann ab?
Ja, du bist also, halt im Zug, bist in einer Gruppe angegliedert, bekommst halt erstmal eine Aufgabe. Bei mir war es MG-Schütze.
Klar,
Der Neue kriegt das MG. Entweder groß, hässlich, dann hast du schon mal 2 Punkte, warum du das MG kriegst. Mhm. Oder du bist eben der Neue. Vielleicht trifft auch alles 3 zu, ich weiß nicht. Aber ich habe dann gleich das MG gekriegt. Das ist natürlich erstmal so ein Ding, weil du erstmal getestet wirst. So, ne?
Ja, klar.
Du kommst erstmal aus dem Büro, du musst dich erstmal beweisen.
Genau.
Das Gute war, dass wenn du eine bei uns war es so, dass darauf geachtet wurde, dass du in deiner Dienstzeit auch deinen Sport machst.
Mhm.
Und ich da super fit hingekommen bin und absolut gar keine Probleme hatte, weil ich auch wusste, ey, wenn du hier aus dem Büro kommst, dann kannst du da nicht abkacken oder so. Du musst, musst auf jeden Fall was machen. Das war Fitnessstudio, Laufen, alles Mögliche gemacht.
Also du warst fit, also du hast deine Märsche hast du gemacht, du warst laufen. Das ist ja das Ding, also auch für alle die zuhören, auch im Geschäftszimmer, eher im Geschäftszimmer hast du die Möglichkeit, im Dienst Sport zu machen. Also das ist halt tatsächlich so, weil du einfach in einer Stabsverwendung oder einer Geschäftsdienst, also in einer Büroverwendung, kannst du es dir halt einfach legen. So in einer Einsatzkompanie oder einer Kompanie ist das dann schon schwieriger, gerade als Mannschaftsdienstgrad, weil du dann ja in deinem Zug eingegliedert bist. Und auch im Brigadestab kann ich mir vorstellen, ist das so, ey, von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr ist auf dem Dienstplan Sport, dann machst du halt Sport.
Ja, bei uns war immer montags, mittwochs, freitags, morgens immer laufen. Also da hätte was passieren müssen, dass das nicht stattfindet auf jeden Fall.
Aber
und das schaffst du in der falschen Mega-Kompanie natürlich nicht, weil bei uns war es meistens so, Montag war Vorbereitungstag, Waffen schon mal empfangen, alles fertig machen, Material und so weiter und so fort. Und Dienstag bist du rausgekommen und bist Donnerstag Nachmittag oder Freitag früh wieder reingekommen.
Genau, so, und das ist genau der Ablauf. Und dann ist natürlich nichts mit gemütlich Sport. Du bist ganz anders körperlich belastet, aber das ist tatsächlich auch eines der Belastung, aber kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Okay, du kamst schon mal fit hin, das ist gut, und hast das MG gekriegt, damals noch MG3.
Genau. Und dann halt alles Mögliche gemacht, ne? Waldkampf, Urban, Waldkampfformation, verschiedene dann vom Wald ins Urbane, wieder anders, verwundeten Geschichten.
Klar.
Jagdkampf. Viel mit Hubschraubern arbeiten, anlanden, irgendwo rausgeholt werden, Spähtrupp-Geschichten, also eigentlich alles, was man sich als Infanterist so vorstellen kann, was du halt irgendwie abdecken musst, haben wir gemacht, weil wir echt jede Woche draußen waren und wirklich unsere Ausbilder hatten es absolut top drauf, die uns einfach alles beigebracht haben.
Super. Also das klingt richtig schön. Habe ich in Einheiten anders erlebt. Und da kommt wieder so ein Unterschied zu falschem Jäger, das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich bin halt Jäger, so ich bin Jägeroffizier. Und da hapert es schon, also es gab zu der Zeit, gerade 2007, war es schon so, dass ich als Zugführer in der Zeit von einem Aufklärungszug teilweise, wobei, na gut, das war in einem luftbeweglichen Jägerregiment, das war nochmal so eine Sonderschiene. Das heißt, da waren wir schon auch nicht so ganz abgeschnitten, aber so ein Wald- und Wiesenbataillon kann es halt schon sein, dass du wenig Munition kriegst, dass du keine Fahrzeuge hast, dass du Luftkapazität, Lufttransportkapazität ist immer ein Problem. Teilweise Gelände zu bekommen ist, also so dieser ganze Org-Kram, aber das ist so diese, du merkst schon, das ist so diese Ausbilder-Führersicht, das ist einfach Pain in the ass und das kriege ich auch aktuell mit in meiner, in dem, was ich jetzt in der Reserve mache, das ist einfach immer nur an allem mangelt, so. Und das fällt uns ja aktuell der Bundeswehr auf die Füße, aber da gehen wir nicht zu tief drauf ein. Aber es, und das finde ich richtig gut, dass du dann sagst, wir hatten richtig gute infanteristische Ausbildung mit allem, was dazugehört. Und das ist halt das Ding, dass du halt Dienstag, also Montag ist Empfang und dann geht's raus. Klingt richtig gut. Wie war das für dich? Hast du das mit leuchtenden Augen alles wahrgenommen oder war es auch so, Alter, es ist immer geil, Infanterist und Fallschirmjäger zu sein, bis man dann Fallschirmjäger-Sachen macht, so, dann ist halt der Rucksack schwer, das MG, dieser scheiß Lederriemen kneift im Nacken, jetzt liege ich jetzt zum dritten Mal, die Sturmtrupp rammelt rein, ich schieße mein Deckungsfeuer, immer auf Hammer geht's los, oder wie auch immer. Wie hast du das wahrgenommen? Wirklich aus dieser, das ist ja so ein Ding, warst du da schon Zeitsoldat?
Musste nein. Ja,
ne? Nee?
Da, ich habe dann...
Du hast FWDL wahrscheinlich, ne?
Genau, FWDL verlängert, um dann Zeitsoldat in der neuen Einheit zu werden. Mhm. Das war so ein Tipp, den ich damals noch bekommen habe.
Ja.
Wenn du jetzt hier Zeitsoldat wirst, wird es deutlich schwieriger mit der Versetzung.
Okay.
Mhm. Mach lieber einen anderen Weg.
Okay. So, und dann warst du da, hast das MG gekriegt und warst jetzt auf einmal die ganze Zeit draußen. So, wie war es für dich? So ehrlich auch. Also war es schon so, oh, geil, oder schon manchmal so...
Na, die Fuck-Momente hast du, glaube ich, immer mal.
Ja, ja, ja.
Es war primär eigentlich immer geil, weil die Jungs alle geil waren. Wir haben mega viel Spaß gehabt. Wir haben eigentlich, also auch wenn es scheiße war, wir haben immer irgendwie gelacht. Mhm. Also da bin ich auch so ein Typ, der dann immer noch mal irgendwie einen dummen Spruch raushaut und dann irgendwie noch mal die Stimmung gehoben wird. Aber wenn man, also jeder, der schon mal in dem älteren Bundeswehr-Schlafsack geschlafen hat, wenn der nass ist, der weiß, was wirklich scheiße ist. So, ne? Also wenn du dann im Februar da drin liegst und du willst schlafen, nachdem du gerade irgendwie 2 Stunden im Alarmposten gesessen hast bei Regen und das Ding ist einfach irgendwie irgendwann irgendwo nass geworden und du legst dich da rein, dann ist gelaufen. Dann fragst du dich auch, was mache ich hier?
Ja, klar, logisch. So, ne?
Aber das ist danach eigentlich in der Regel immer relativ schnell wieder vergessen.
Das ist halt der Punkt. Das ist der Punkt und das einfach mal an euch da draußen, so dieses, aber das die das hören oder unsere Zuhörer, die kennen das schon. Egal wie scheiße es ist, am Ende ist es eine coole Geschichte. So, und das ist halt da genauso. Da hast du einen schönen Punkt gesagt, den Rucksack. Wie war es zu dem Zeitpunkt auch schon mit Ausrüstung? Erzähl mal.
Also die war schon relativ gut.
Tatsächlich,
Wir hatten Zugbestände, die ganz normale Moskito, KSK Kampfmittelweste, Multifunktionsweste, KSK, je nachdem.
Ja.
Kennen die meisten jetzt wahrscheinlich auch schon. Und den Berghaus-Rucksack und das Stayback. War damals alles Zugmaterial.
Mhm.
Und wir hatten immer schon die Mela-Schutzweste SK.
Mhm.
Das ist, also jeder kennt ja, oder die meisten kennen ja diese Schutzweste mit den 3 Magazintaschen vorne dran und diesem komischen Rückendingsbums.
Die Kragen,
hatten wir nicht. Genau, wir hatten auch einen Kragen- und Unterleibschutz, aber unsere ist so ein, wie man heute sagen würde, Slick. Also ohne Fronttaschen und irgendwie so ein Schnörkelkram, sondern einfach eine glatte Weste.
Mhm.
Die wird heute noch getragen. Halt eine vollumfängliche Schutzweste mit.
Auch Flecktarn.
Genau.
Mhm. Die habt ihr damals schon auch im Waldkampf getragen? So, und Weste dann da drüber oder wie war da die Kombination?
Genau. Also du bist dann da, also es sah mal relativ komisch aus, meistens da drüber noch irgendwie ein Parka oder Smog. Und dann Weste drüber und dann ist man damit so durch ein Wald gerumpelt.
Mhm.
Also das war auch immer, weil alles immer mit Fokus Einsatz war. Ne? Also du hast natürlich die klassischen Sachen gemacht, aber weil die Fallschirmjäger-Bataillone ja relativ oft immer mal im Einsatz waren, war es halt immer so, dass du wusstest, wofür du wieder trainierst im Endeffekt. Und deswegen wurde eigentlich immer, wir hatten immer die Weste an.
Mhm, okay, ja, guter Punkt, interessanter Punkt. Die Weste hattest du angesprochen. Wie war es damals zu dieser Zeit mit Verpackungsplänen? Hattet ihr da im Zug was ausgehangen? War das bataillonsintern, war das kompanieintern? Wie war das?
Es gab eigentlich alles. Es kommt immer ganz drauf an, was jetzt gerade war. Wenn wir so eine Zuggeschichte gemacht haben, dann haben wir zuginterne Listen gehabt.
Ja.
Natürlich bei Kompanieübungen hat die Kompanie wieder eine extra Liste erstellt mit Sachen, okay, die muss sind.
Ja.
Und weiß nicht, wenn jetzt mal so eine Brigadeübung war, gab es auch mal was von da. Aber das war ultra selten eigentlich, ne?
Du hast gerade den Smog angesprochen. Hattest du damals einen? Hast du den gekauft oder hattet ihr den auch dienstlich?
Ich, dienstlich damals noch nicht. Ich habe mir damals einen gebrauchten in so einem NATO-Shop, wie sich das so schimpft, gekauft. Ich weiß jetzt gar nicht mehr wo. Ich glaube, das könnte auch in der Altenstadt gewesen sein.
Ja.
War dann wahrscheinlich bei Riel.
Ja.
Als ich dann auf dem Luftlandeeinsatzverfahren-Lehrgang war, also zum Abseilen aus Hubschraubern. In einer Einheit hatten halt immer die meisten schon Smog und habe gedacht, okay, ist ein interessantes, gutes Konzept.
Ja.
Habe das Ding da gesehen, gebraucht, also ein altes, ausgemustertes BW-Ding. Ja. Da mussten halt 2-3 Taschen genäht werden und dann habe ich das Ding mitgenommen für einen schmalen Taler und
ja, cool,
wieder reaktiviert.
Gab es zu der Zeit, kannst du dich erinnern, ob es da schon irgendwas gab, was du dir neben dem Smog schon gekauft hast?
Ja, also eine der ersten Anschaffungen war eine Stirnlampe.
Klassiker.
Ja.
Krass, ey. Ja.
Nochmal von Chibo eine Thermo-Unterhose und so ein Thermoshirt, weil ich die dienstliche lange Unterhose, konnte ich nicht viel mit anfangen. Und dieser Rollkragenpullover in Anführungsstrichen.
Der grüne noch, der Olive.
Genau, aber das war T-Shirt-Stoff.
Ja, das war,
also dieser Rollkragen hat nichts gebracht, dieses Material hat nichts gebracht, der Schnitt hat nichts gebracht. Einlaufen konnte das super gut und super schnell.
Ja.
Ja, ansonsten weiß ich nicht, konnte viel Wasser aufnehmen wahrscheinlich.
Also tatsächlich, also für die das nicht kennen, googelt mal, ich weiß gar nicht, Bundeswehr-Unterzieh-Rollkragen-Pullover. Das ist, also das und die lange Unterhose hatte ich in meiner Dienstzeit nicht einmal an. Nicht einmal. Und auch im Winterkampf nicht. Weil ich wäre einfach gestorben damit. Ja? Also, da ist er jetzt schon quasi, also, na gut, aber da reden wir nicht drüber. Aber genau, also deswegen, was Warmes für drunter war schon immer was man sich selber gekauft hat. Okay. Genau.
Und was Warmes noch zum Drüberziehen war dann immer nochmal die Snackpacks, Sleeker, Reversible, keine Ahnung was, mit einer beigen Seite und einer grünen gab es bei uns im Shop da vor Ort. Einfach auch, weil Wärme das Geilste ist als Infanterist. Wenn es nass oder so ist, dann hast du die Jacke zum Drüberziehen, die habe ich mir noch geholt und irgendwie nochmal ein anderes Paar Stiefel. Damals waren es, glaube ich, die ersten waren, glaube ich, die Lova Renegade.
Ah, okay, siehst du, ja.
Also auch ein sehr beliebter Schuh, den da ziemlich viele anhatten. Hab da, okay, sieht komfortabel aus, hat gut zu meinem Fuß gepasst, wird gekauft.
Ja, und ey, ist natürlich so, alles was anders ist, ist ja schon mal geil, ne? So.
Und das also, auf jeden Fall,
auch, ja. Und dann so, dann siehst du auch so die geilen Ausbilder, so, hier, okay. Du hast gerade angesprochen, Luftlandeeinsatzverfahren. War das dann in der EBGB-Pipeline? Oder?
Nee, das war noch davor.
In der Zeit, okay. Also das habt ihr dann auch schon gemacht. Also das gehörte damit dazu?
Nee, nicht alle, aber ich hatte halt die Möglichkeit, den Lehrgang zu besuchen und bin dann halt noch mit ein paar anderen aus meiner Einheit runter wieder nach Altenstadt und habe da Fast-Drop-Verfahren und Rollgliss.
Was ist das? Das kenne ich nicht.
Rollgliss ist der Name eines Abseilsystems,
womit
man sich aus der Bell abgeseilt hat, aus höheren Höhen, mit diesen ganz normalen dünnen Seilen. Mhm. Das wird durch so ein Metallgehäuse geführt, wo ein Hebel mit dran ist, zum schneller und langsamer machen.
Ah, okay, ja.
Und dann kannst du dich damit vom Hubschrauber abseilen.
Also ist, also ich kenne, also als ich kenne das als Repelling, das haben wir auf dem Lehrgang gemacht. Wir haben das noch gemacht, ganz normal mit Prusik. Und das ersetzt sozusagen den Prusik. Ihr habt quasi eine Bremse und kannst schneller und langsamer dich dann abseilen und wahrscheinlich auch schneller aushaken als aus einem...
Ja, genau.
Okay, ja, cool.
Also das normale Verfahren haben wir auch gemacht, also mit ganz normalem Equipment. Aber das war noch... das ist für, gerade wenn du dich mit viel Gepäck abseilst, eine deutliche Erleichterung.
Ja, tell me about it. Ich habe jetzt Anfang des Jahres, war ich mit ein paar Kumpels unterwegs in... Ja, voll gehört. Ich glaube, ich habe darüber gesprochen.
Ja,
habe ich halt so nach dem ersten so ein bisschen abgeseilt und trotzdem wieder die Pumpe gehabt, weil ich ewig nicht mehr abgeseilt bin. Auch Schiss gehabt, weil ich dachte, kannst du das noch? Und ist ja doch immer, dann hängst du da wieder drin. Ja, und natürlich war die zweite Runde direkt mit meinem Rucksack hier. Und ich hing da wie so ein Eimer, kam runter, hab die Leute hier unten schon. Ja, ich so, dumm Schweine, ich hab mir fast eingeschissen vor Angst, ne? Und das ist halt, weil der Rucksack dich halt einfach in die Waagerechte zieht. Und gerade am Hubschrauber, wenn du keine, da hast du ja keine Gegenwand, die dich abstützt, sondern da hängst du halt einfach da wie so ein Eimer und kommst dann runter wie so ein Käfer. Und so kannst du dich dann auf jeden Fall stabiler dann bewegen und wieder in die Vertikale so ein Stück weit reinbringen. Genau. Okay, gut, das habt ihr dann auch gemacht. Und ja, wie ging es dann weiter? Also wann ging das dann los mit der Pipeline bzw. mit dem Auswahlverfahren? Wurdet ihr da alle hin gedrillt? Wolltest du auch dahin? Also wie war da der Gedankengang? Weil es war alles neu. Und wie kam das? Also habt ihr euch schon als besondere Kräfte verstanden, auch im Bataillon? Oder wie war das? Oder im Regiment in dem Falle?
Also da führen so ein paar mehrere Wege in die Richtung. Mhm. Also ich habe dennoch im Zug verschiedene Aufgaben gehabt, habe noch meine Marksmänner-Ausbildung gemacht, also G3ZF-Schütze, mhm. Einsatz Ersthelfer, was mhm. damals neu aufgekommen ist, dann Kraftfahrer CE auch noch gemacht. Mhm. Mhm. Dann waren wir als Kompanie im Einsatz. Mhm. Dafür wurde ich dann nochmal um ein paar Monate verlängert. Ich war damals SRZ4 ja irgendwann geworden. Mhm. Und damals war es noch so, dass du SRZ8 nicht so einfach geworden bist. Dafür musstest du halt eine besondere Verwendung haben. Da wäre in Frage gekommen, Spätzug, Hundeführer, EGB als jetzt Schwerpunktding. Ja. Und ich hatte dann dadurch, dass ich natürlich mit den Jungs viel zu tun hatte, weil die auch bei mir auf der Stube waren und das ja sowieso schon mal irgendwie mein Ding war, wovon ich gehört hatte und ich das noch ganz cool fand, noch eine weitere führende Ausbildung, noch mehr neue Dinge lernen. Denn jemand gesagt habe, okay, wenn wir zurückkommen, ist Auswahlverfahren, machst du halt mit, kannst da nochmal verlängern. Für den Zeitraum wurde ich dann auch nochmal vorher verlängert, was die Sache deutlich einfacher gemacht hat, weil jeder, der irgendwie mit einem Zeitvertrag schon mal irgendwie gearbeitet hat und eigentlich noch Bock hat, weiterzumachen, weiß, was das für ein dummes Gefühl ist.
Immer kacke, ja, stimmt, ja.
Und da war es dann aber so, dass 2011 sowieso die Mannschafterstellen verlängert wurden, dass es auf einmal ganz viele Zwölferstellen gab, Achterstellen und ich glaube 15 sind sogar schon ein paar.
Ja.
Und ja, dann habe ich das Auswahlverfahren gemacht.
Warte, wir müssen zurückspulen.
Okay.
Mit denen du auf Bude lagst, das waren dann schon Gepatchte? Also die waren dann schon durch, okay. Wohin sich EGB entwickelt hat, ist, wir sind schon die geileren Dudes. Von außen. Wie war das damals? War das, weil du bist ja, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, ein sehr demütiger Typ, der auch jetzt nicht draußen beim Zoll sagt, ins EGB, ich bin hier das Geilste, was seit geschnitten Brot und hier ist meine Multicam Basecap. wie war das zu dem Zeitpunkt? Habt ihr die schon so ein bisschen wahrgenommen als, das sind schon geile Dudes irgendwie? Wie war das so vom, was ist einfach von diesem Gefühl her? Wie war das da für dich?
Ja, das ist, wie das eigentlich so häufig in der Bundeswehr ist, was leider so ist, dass du natürlich da ein paar bei hast, die sich da so ein bisschen als was Besseres sehen, auf jeden Fall das auch raushängen lassen. Also, ne? Das hat manchmal gar nichts mit der Ausbildung zu tun, sondern das sind einfach an sich auch Typen, die würden das auch machen, wenn sie, der Sporthallenwart wären. So, ne? Aber so eine Leute siehst du denn da, dann sehen das noch ein paar mehr, dann kommt halt gleich wieder so ein schlechtes Licht auf alle und dann heißt es wieder, ja, die werden hochnäsig oder so. Aber man muss schon sagen, wenn du mit einem ganzen Zug auf so eine Pipeline gehst, wo du einfach 8 Monate zusammen bist, die haben ein anderes Miteinander mit ihren Führern gehabt, die haben untereinander einen anderen Kontakt gehabt, die haben ein anderes Auftreten gehabt, die haben ein ganz anderes Mindset gehabt, weil das Feld einfach viel größer geworden ist durch das, was ihnen beigebracht wurde und auch dadurch, mit was für Leuten die da zusammengearbeitet haben, weil die da halt ausgebildet wurden von einem Haufen ehemaliger KSK-Soldaten, die ihr Know-how weitergegeben haben. Und man muss, also es war schon so, wo man dachte, Alter, krass, die haben jetzt da Lehrgänge gemacht. Da brauchst du schon ein bisschen was für. Und Leute, die angefangen haben, da sind nicht alle durchgekommen. Da sind die ersten schon bei den ersten Lehrgängen rausgeflogen, weil sie es einfach nicht gepackt haben. Da war dann schon so, das muss was sein. So.
Ja, okay. Ist auch eine ganz spannende so von der Vorschriftenseite, weil du gerade die Lehrgänge ansprichst, gehört ja auch Schießen dazu. Und Schießen ist, glaube ich, ein großer Teil, wo schon die ersten rausfliegen. Und damals gab es das Schießausbildungskonzept noch nicht so 2007. Da war das noch mit hier 10 Schuss richtig empfangen. Aber es gab damals schon eine neue Vorschrift, Sprengen und Schießen für Spezialkräfte, wo schon so, so Haiguchi-Zeug, was du bisher nur so im Video mal, damals auch noch YouTube noch nicht so breit, so, wo das mal gesehen hast und so, und wo schon alle so hingelunzt haben, und das will ich auch mal ganz gerne machen und so. Also das war dann schon Haiguchi. Von was für einem Zeitraum reden wir jetzt? Also du hast diese Vollausbildung gemacht und bist dann mit der Kompanie in Einsatz gegangen. War das so nach 2 Jahren, nach 2,5, nach 3? Wo sind wir jetzt zeitlich?
Also 2010 waren wir im Einsatz, 2011 wiedergekommen, die letzten Teile, und im März habe ich das Auswahlverfahren gemacht.
Okay. Wie hast du, da gehen wir vielleicht ein bisschen kurz ein, weil eigentlich der Schwerpunkt soll ja sein, aber wir reden jetzt schon fast eine Stunde, soll ja sein, die Geschichte EGB. Wie hast du den Einsatz wahrgenommen?
Der Einsatz war an sich, nachdem man diese ganze Ausbildung hatte, das Beste, was ging, weil du halt einfach mit deinem ganzen Zug, mit dem du die ganzen Jahre dich darauf vorbereitet hast, dass du mal in den Einsatz gehst, du auch irgendwann ja in die Einsatzvorausbildung gegangen bist, war es einfach so weit, dass du halt in den Einsatz gegangen bist, und jeder, der mal im Einsatz war, der kennt das wahrscheinlich, du bist halt in einer anderen Welt, weil du hast nichts mehr um dich herum. Du musst nicht mehr zum Briefkasten gehen, irgendwie dich um Schrott kümmern, der von der Gemeinde kommt oder von der Stadt oder wie auch immer, sondern du bist da und dein einziger Auftrag ist der Auftrag, den du halt im Einsatz hast.
Genau, und endlich den Job, den du machst, auch im Dienst nicht, auch nicht im Kasernendienst. Dieser ganze Scheiß fällt weg. Der gesamte Scheiß.
Irgendwelche Antreten, Verabschiedungen von irgendwelchen Leuten, die du nicht kennst, da angetreten wird, das fällt alles weg. Du bist einfach nur für den Auftrag da. Und wenn es heißt, wir gehen jetzt in die Raubverantwortung, sind jetzt, weiß nicht, 7 Tage draußen, dann bereitest du dein Equipment vor, du machst deine ganzen Sachen wieder fertig, du putzt die Knarre nochmal, du empfängst EPA, du holst Munition, belädst den Bock, du machst alles fertig, fährst dann die 7 Tage raus, kommst dann wieder und weißt, du hast jetzt 2-3 Tage Pause und machst dann einfach nichts und bereitest dich immer wieder vor. Du bist halt echt einfach in einer anderen Welt, und die ganzen Sorgen, die wir hier haben, mit Einkaufen gehen, dies und das und jenes, fallen halt einfach alles, wird alles weg. Du lebst halt da in dieser Bubble, und das habe ich als besonders entspannt empfunden, auf jeden Fall.
Ja, okay.
So, und dann hatte ich meine Leute um mich rum, mit denen ich die ganze Zeit schon vorher coole Sachen erlebt habe. Mit der ganzen Kompanie war man zusammen so dicht aufeinander. Ja. Man hat echt als Kompanie auf jeden Fall eine geile Zeit auch gehabt. Vor allem, nachdem man sich halt Ewigkeiten vorbereitet hat und alles gegeben hat dann dafür. Ne?
Sehr gut. Ich wollte noch... Ja, jetzt ist mir entflutscht. Weil du sagst, hast du auch gute Leute. 2010 war eine heiße Phase in Afghanistan, 2009, 2010. Ihr hattet keine Verluste?
Nur, was heißt nur, das hört sich jetzt auch wieder so
beschissen
an. Also wir hatten Verluste, zugeteiltes Personal, also ein Sanitäter, Oberfeldwebel Pauli, der ist damals verstorben. Mhm. Der war ursprünglich mal in meinem Zug als Sanitäter, der hat mit uns auch die ganze Vorausbildung gemacht. Und den haben wir halt für den Zeitraum, wo er gefallen ist, abgegeben, weil die anderen keinen Sani hatten.
Na super. Na okay.
Ja.
Okay.
Ansonsten glücklicherweise nicht. Da muss man auch dann im Nachhinein, glaube ich, einfach sagen, ist so dieses, was man als Soldatenglück
war
schon oft dabei.
Was ich fragen wollte, in was für eine Funktion warst du da? Du hast gesagt, du warst jetzt so ein DMR-Schütze, warst Kraftfahrer, was hast du gemacht?
Genau, ich war Marksman, also G3ZF-Schütze.
Genau, okay. Und dann, sehr schön. Ein sehr schönes Konzept, was lange ja verloren gegangen war in der Bundeswehr. Das gab's, also früher gab es gar keine, also vor 1997 gab es den Scharfschützen nicht. Also das hieß dann Scharfschütze, war aber eigentlich ein DMR-Schütze. Also jemand, der auf dem G3 ein ZF hatte, also ein Zielfernrohr, mit dem man auch mit diesen alten Varianten auch, ich sag mal, 600 Meter, 800 Meter, also die Oberstabsfeldwebel, die damals so hier in den 80ern Feldwebel waren, die haben damit auch auf 1000 Meter geschossen, klar. Ja. Da ist halt immer die Frage, wie man die Schießbahn abmisst. So.
Ja.
Aber das war gerade zu der Zeit, kam das dann wieder, dieses Element, und dass man eben sagt, okay, ich habe eben zu meinen G36-Schützen einfach noch jemanden, der mit größerem Kaliber auch ein bisschen weiter schießen kann und damit genau arbeitet. Auf jeden Fall ein cooler Auftrag. Hattest du dann G3 mit Picatinny-Schiene oder war das mit der alten Aufnahme? Wie habt ihr das gemacht?
Ne, das war noch ein ganz oldschool G3 mit Fero Z41, also diese ganz normale Aufklemmmontage mit auch dem alten Zielfernrohr. Noch nicht die kampfwertgesteigerte Version, die dann ein bisschen später kam.
Ja.
Und da war dann am Handschutz, hatte ich eine Picatinny-Schiene, da hatte ich dann noch so einen Frontgriff mit zwei Beinen drin dran. Und ansonsten hatte ich noch eine Grapi immer dabei und natürlich die P8 als Verteidigungswaffe und dann noch ein G82, was auf dem Fahrzeug lag.
Mhm. Ja, cool. Super. Was war dein weitester Treffer? Also jetzt nicht auf den Afghanen,
sondern ansonsten war es halt, wenn du im Übungsbetrieb warst, dann war es halt schon, dass du 600 Meter, weil du auch in der Zeit, wo wir die Ausbildung gemacht hatten, wir hatten auch gar nicht mehr so viel Zeit bis zum Einsatz, weil diese G3s einfach gar nicht da waren. Mhm. Ich wusste schon, dass ich den Job dann übernehme. Und wir hatten die Waffen aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Dann war es mit Klüngeln, wo kriegen wir die her? Dann haben wir ganz neue aus dem Depot bekommen, die noch im Pappkarton waren. Also, weiß ich nicht, mit 83er Stempel drauf, die seitdem da irgendwo rumlagen. Also das ist dann alles so ein bisschen übers Knie gebrochen worden, weil der Bedarf halt wieder da war.
Genau.
Und die ersten Waffen alle in Einsatz gegangen sind. Ne? Also deswegen waren auch für die Ausbildung gar nicht so viele da. Und die einzigen, die welche hatten, waren die Scharfschützen.
Mhm. Aber trotzdem, also gerade wenn die dann, das ist ja ein neues G3, das schießt auch noch gut, hat keine also sind die Züge und Felder noch super. Ich kann mir vorstellen, dass das vernünftige Waffen waren, wenn man da entsprechend gearbeitet hat. Okay, aber wir haben jetzt schon wieder verquatscht. So, du kamst da wieder. Hast du dich auf das Eignungsfeststellungsverfahren vorbereitet? Und jetzt kommen wir langsam in die Phase EGB. Jetzt nochmal für alle zum Mithören. Ich habe gelernt, also ich dachte, ich kenne es nur als EGB, also erweiterte Grundbefähigung, aber es sind spezialisierte Kräfte des Heeres mit erweiterter Grundbefähigung, ist der volle Name. Und da gehören eben nicht nur die EGB-Kompanien dazu, habe ich jetzt gelesen, sondern auch die Luftlandeaufklärungskräfte gehörten damals dazu. Oder war da nur ein Zug, oder habe ich das falsch verstanden? Und ein P-Zug?
Genau, die Luftlandepioniere haben immer Personal gestellt. Ich weiß nicht, ob das ein ganzer Zug war. Also wenn du noch länger warst, hast du mal ein paar mitbekommen. Und dazu gehörten noch damals die Fernspielkompanie, die noch da war.
Genau.
Also jetzt wird es wahrscheinlich dann so gelaufen sein, dass die einzelnen Spähzüge der Luftlandeaufklärer damit zuzählen.
Genau.
Ja. Die ja irgendwann darin aufgegangen sind.
Ja. So, also einfach gegründet als Zwischenglied Zwischenelement zwischen Infanterie, Fallschirmjäger und Kommando-Spezialkräfte. Nach Vorbild der Rangers, wenn man es so nimmt. So,
das genau, ist also
so.
Der Grundgedanke war, dass man eine Ranger-Type-Unit haben wollte. Und da ist halt die Vorlage der amerikanischen Ranger. Mhm. Also halt, weil der Schwerpunkt natürlich war, die Spezialkräfte zu unterstützen.
Ja.
Und der Bedarf wurde halt gerade auch in Calf gesehen. Und deswegen wurde das ganze Ding ja auch von Leuten aus Calf quasi aufgezogen.
Genau. Also wenn man es ins Neusprech machen würde, wäre das eine Tier-3-Einheit, sage ich mal. Aber das ist ja nicht trennscharf so. Also da ist ja auch der normale Fallschirmjäger oder Fallschirmjäger und EGB, aber halt erweiterte Grundbefähigung. So.
Genau.
Das heißt einfach, und du hast es schon vorhin angesprochen, eine Pipeline einfach, dass das Individuum und damit auch der ganze Zug dann einfach eine sehr hochwertige Ausbildung genießt und die fängt an mit einem Auswahlverfahren. Und da hast du gesagt, du kamst wieder. Hast du dich individuell dann nochmal darauf vorbereitet oder wurdet ihr im Zug darauf vorbereitet, auf diese Eignungsfeststellung? Wie war das damals?
Also die ganzen Leute aus allen Zügen und auch aus außenstehenden Einheiten, die sich dafür interessiert haben, sind da hingekommen. Dann hat man so eine kleine Woche Vorbereitung dafür gemacht und dann ist es dann die Woche ins Auswahlverfahren gegangen. Ich habe davor ganz normal, was man halt immer so gemacht hat.
Mhm. Warst du fit?
Laufen. Jein. Ich muss sagen, nach 7 Monaten Einsatz war man doch schon deutlich runtergerockter als gedacht.
Wollte ich gerade sagen, das ist nämlich nochmal so ein Ditch sozusagen.
Ja. Genau, danach hast du halt auch erstmal nicht sofort wieder Vollgas reingezogen, weil dann warst du natürlich erstmal wieder zurück und hast die Vorzüge dieses Lebens hier genossen.
Ja.
Aber trotzdem halt immer wieder ein bisschen joggen gewesen und Kraftsport gemacht, schon mal wieder einen schweren Rucksack aufgehabt. Aber das war überhaupt nicht das Problem, weil das Gute war, dadurch, dass du ja auch immer schwer beladen durch Afghanistan gerumpelt bist, bei ganz anderen Temperaturen, dass das eigentlich überhaupt kein Problem war und ich eine sehr gute allgemeine Marschfestigkeit hatte.
Ich wollte gerade sagen, diese Marschhärte ist, glaube ich, das, was noch am ehesten erhalten ist, aber alles, was so länger laufen, auch so die Muckibude, hast halt nicht die Zeit, wenn du draußen bist. Ne? Die ganzen Idioten, die im Lager bleiben, die haben da Zeit für, aber wenn du dann draußen rumhockst, natürlich nicht. Okay, also habt euch dann fit gemacht und dann kam es zum Auswahlverfahren. Wie war das für dich?
War auf jeden Fall eine anstrengende Geschichte, punktuell.
Ja.
Ach, das ist ganz vergessen. Irgendwann vorher habe ich auch schon mal den Einzelkämpferlehrgang noch gemacht als HG.
Oh, guter Punkt. Ja, okay, also das müssen wir auf jeden Fall nochmal ansprechen, weil das ist nichts, was jeder macht. Wo hast du das? Das hast du im Zug gemacht, also in der falschen
Megakompanie? Genau, im falschen Megazug.
War der da als Zug?
Nee. Also es gab halt immer mal Plätze und es waren mal immer mal einer frei und einer aus meinem Zug konnte denn hin. Ja. Dann wurde dann aber so gesagt, hier nächste Woche.
Ja, wie immer halt, ja.
So, ne? Weil irgendein Dienst gerade abgesprungen ist oder so. Ja. Und ich habe dann immer gesagt, oh, eigentlich würde ich das auch mal gerne machen. So, ne? Und dann habe ich gesagt, hier, ich hätte Bock, kriegen wir das vielleicht irgendwie hin. Und Eignung, Leistung, Befähigung, wie man so gerne bei der Bundeswehr sagt, hat es mir ermöglicht.
Das ist so ein Punkt, also für die Zuhörer draußen. Du spielst das, also spielst nicht runter, aber das kriegt nicht jeder. Das heißt, du musst schon, und das zeugt auch von deiner Art, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, dass jemand bist, der halt einfach Leistung gezeigt hat und deswegen auch diesen Lehrgang besuchen durftest, wo sich jetzt einige, für die das jetzt da draußen hören, den ich meine, ich hatte letztens eine Diskussion, ja, ich habe keinen Bock, mich abmisten zu lassen, warum soll ich denn auf den Lehrgang gehen? Ja, halt die Schnauze. Oh. War ich auch ein bisschen angepisst. Ein guter Junge eigentlich, so. Grüße gehen raus, du weißt genau, wer gemeint ist. Aber das ist auch damals, und es gibt immer die Sprüche, es ist so ein Dumpfig-Lehrgang, Jeder, der da war, kann das sagen. Jeder, der nicht da war, soll ihn erstmal machen. So, und du durftest den als Mannschaftsdienstgrad machen. Gab es damals Altenstadt noch?
Ja.
Ja, und hast in Altenstadt gemacht.
Altenstadt gemacht, ja.
Im Sauwaldhof, ein Traum.
Genau,
wunderbar. Wie war es für dich? Wie hast du es wahrgenommen?
Es war durchweg immer sehr fordernd, muss ich sagen. Mhm. Aber ich habe damals echt eine super Fitness gehabt, was das Ganze anging. Und auch wirklich Marschfestigkeit hatte ich ohne Ende, dass ich da nicht so extrem viel leiden musste wie andere auf jeden Fall.
Okay.
Also schon also von Leuten, wo ich gedacht habe, okay, oh hier, das sind die aus dem Fullendorfer KSK-Programm wieder, ich weiß nicht mehr, wie es damals hieß, da habe ich immer gedacht, müssen die Granaten schlechthin sein, weil wer zum KSK will, das müssen natürlich dann die Top-Leute sein. Und waren auch welche bei, die halt nicht leistungstechnisch gut waren, wo ich dann schon echt dachte, ey krass, und du kommst hier als kleiner Popel-Fallschirmjäger hin und
Ich kenne dich. Ich hatte dich später auf dem Lehrgang und da gab es halt auch tatsächlich durchaus Unterschiede. Aber wie war es mit Orientieren? Das ist ja auch so ein Ding, so die Omasche, die können da schon rausreißen. Wie war es für dich?
Omasch war eigentlich ganz in Ordnung.
Ja.
Der Tag-Omasch war schlechter als der Nacht-Omasch. Nacht-Omasch war für mich überhaupt kein Problem, weil ich mich da deutlich weniger ablenken lasse.
Ja.
Aber ich bin beim Tag-Omasch so einen kleinen Abhang rückwärts runtergefallen, nachdem ich mich durch so ein Gebüsch aus Tannen gezwängt habe und habe mich dann so klugerweise rückwärts mit dem Berghaus da durchgedrückt, um keine Äste in die Fresse zu kriegen.
Ja, sehr schön.
Leider ging es auf der anderen Seite runter und ich bin danach dann erstmal minimal abgekommen und hatte halt eine schlechtere Zeit, aber konnte es halt mit dem Nachtomarsch wieder rausreißen, weil ich da halt mir die 1 geholt habe und ich dann beim Tagomarsch hatte ich glaube ich dann 4 oder so.
Auch das ist ja was. Hattest du Zeit, eine EKV zu machen, also dich auf Omasche vorzubereiten? Das ist ja nicht, was man auch als Mannschaftsdienstgrad regelmäßig macht, ne?
Nee, also ich hatte eine Woche habe ich jeden Abend und Tag Omasche gemacht.
Okay.
Und körperlich habe ich den halt immer mal gefragt. Ich so, hier, ich habe schon gesehen, Rucksack, viel Rennen. Und dann war es halt immer so, dass wenn wir draußen Ausbildung gemacht haben, habe ich meine Knarre und so mit an Kameraden abgegeben. Hier, alles klar, ich nehme Rucksack und ich laufe rein. Dafür gibt ihr meine Knarre mit ab. Mitgemacht, meine Führer haben gesagt, alles klar, kein Problem. Wir treffen dich vorne am Tor, dann kann ich dir auch gleich deine Zeit sagen. Und dann konnte ja, sowas cool. halt immer machen. So, ne?
Ja, okay, schön. Also das zeugt ja auch von... Okay, also hat es ein EK gemacht und im Nachhinein auch ein positiver Lehrgang. So,
also abgebügelt wurdest du da schon auf jeden Fall, aber das war relativ... Also es war also nie oder ich würde jetzt nicht sagen, dass es so dumpfig war. Also es war, das hat ja alles schon irgendwo einen Sinn und Zweck. Das musste da halt nur mal einer anständig erklären und du musst in der Phase, in dem Moment gerade aufnahmefähig sein. Ich muss sagen, mir hat der Lehrgang auf jeden Fall richtig viel gebracht, auch für später noch so eine Außerverfahren-Geschichte machen, weil man da halt schon mal echt wusste, was der eigene Körper aushält.
Genau.
Auf jeden Fall. Okay. Und du lernst da Sachen wie einfach mal in Windeseile deinen Rucksack so geil zu packen, dass du den auch noch die nächsten 30 Kilometer ohne Probleme tragen kannst.
So ist es, ja, genau. Also,
ich will jetzt nicht sagen, dass man das die einzigen Sachen, die man lernt. Also, da habe ich so viele Sachen gelernt. Ja. Aber das sind so die Sachen, die man am häufigsten einfach gebraucht hat.
Na klar, genau das ist der Punkt. Wurdest du auch als Führer getestet?
Ja.
Oder eher weniger? Ja, okay. Ja, ist ja auch was. Wie gesagt,
die haben bei mir schon 10-mal eher wahrscheinlich ein Auge zugedrückt, weil wenn du da als Hauptgefreiter hinkommst, da hast du noch nie irgendwas geführt. Denn, hat man schon mal wahrscheinlich einen kleinen Tipp mehr bekommen als die Leute, die gerade in der Feldwebel-Ausbildung waren.
Oder so. Okay, genau. Okay, sehr gut. Ja, spannende Episode. Auswahlverfahren. War anstrengend, hast du gesagt. Da hat man sich auch gut nochmal Blasen gelaufen, weil einfach viel marschiert ist. Oder wie war es für dich? Oder warst du einfach marschfest? Das war alles. Das war
okay. Nee, also mit Füßen hatte ich, glaube ich, nie Probleme. Ich hatte, glaube ich, nicht eine einzige Blase jemals gehabt. Da war es halt so, du hast überall Abholpunkte, wo du wirst bewertet, du musst an verschiedenen Stationen Dinge machen, die müssen dann funktionieren. Du hast ja noch diesen Hallenparcours, den du in einer gewissen Zeit dann am Freitag, nachdem du das Ganze gemacht hast, nachdem du den Marsch gemacht hast, noch schaffen musst. Und am Ende wirst du ja auch nochmal vom Psychologen bewertet, wie du dich gemacht hast.
Ja.
Und das war halt schon jeden Tag so ein dieser Druck, der war schon da, weil du willst es ja schaffen. So, ne? Das ist aber wie bei allem. So, das ist auch beim EK so gewesen. Du willst es schaffen, du willst ihn nicht abkacken.
Ja, jeder Tag ist Reisetag, ne? So ist es wirklich.
Genau.
So, ja. Genau, ja.
Und ich habe mich damals halt auch schon übelst drauf gefreut, mit den Leuten irgendwie auf diese Lehrgänge zu gehen. Ich hatte wieder richtig Lerndurst nach dieser ganzen Geschichte, dass ich mich jetzt mal wieder weiterbilden wollte, mal was Neues machen wollte.
Ja.
Dass die Motivation halt einfach da war, das zu machen und das auch zu schaffen.
So, Auswahlverfahren geschafft. Wie ging es weiter?
Ja, dann sind wir in dem Zug so quasi zusammen gewesen und konnten uns halt erstmal beschnuppern, unseren zukünftigen Zugführer kennenlernen, der mit uns dann ja auch auf Pipeline geht.
Ja.
Und haben dann schon mal so ein bisschen Vorausbildung gemacht. Die aktiven Jungs haben uns schon mal ein bisschen gezeigt, wie die schießen, dass du schon mal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegst, weil das ja auch
also vom Schießen wie müssen wir das vorstellen? Also gab es da schon, also die Aktiven, was sind die Aktiven? Gab's da, war da schon welche, die schon die Pipeline hinter sich hatten oder wie oder was?
Genau, also die zum Beispiel ja auch die, mit denen ich damals auf der Stube war, die waren damals 2008 auf Lehrgang und waren auch Ende 2008 ja fertig.
Ja,
okay. Und seitdem waren die in der Kompanie, also du hast halt immer ja schon mal die Berührungspunkte gehabt.
Ja.
Und mit denen waren wir dann halt mehr oder weniger zusammen und haben halt schon mal viel von denen quasi so aufnehmen können, was Verfahren sind, wie taktische Vorgehensweisen sind, dass man schon mal so ein bisschen reinschnuppern kann und mal so ein bisschen halt einfach das Gefühl kriegt. So.
Okay. Stichwort Ausrüstung. War das, als du im Auswahlverfahren dann durch warst, gab es dann schon direkt neues Gear oder wie war das dann?
Also damals war die Ausrüstungslage noch relativ schlecht.
Mhm.
Wir hatten aber schon paar Sätze in der Kompanie, also da gab, damals war das halt noch so, du hast noch diese klassische Schutzweste gehabt, von der ich dir erzählt habe, und darüber gab es halt das Lindnerhof Chestrick in der einteiligen Version, also nicht zum vorne aufmachen, mit Taschensätzen.
Ja.
Und da wussten wir aber, okay, damit arbeiten wir und das ist das, was wir denn in Pfullendorf empfangen, wenn wir auf dem Lehrgang sind.
Okay. Also seid ihr schon vorbereitet und seid dann im Zugrahmen nach Pfullendorf gegangen.
Genau. Wir haben das ganze Material mitgenommen, Waffen und so weiter, alles aus der Kompanie halt ja gehabt und sind dann mit dem ganzen Kram nach Pfullendorf.
So, und jetzt verlassen wir das Gebiet, was ich kenne, weil in Pfullendorf war ich selber noch nicht. So, wie war das dann da? Also, wie war da die Ausbildung? Wie waren die Ausbilder? Wie war das gegliedert? Fing es erst ein Schießen an? War erst oder erst CQB oder wie lief das ab?
Also zuerst haben wir so ein bisschen die Inspektion kennengelernt und da hast du schon gemerkt, alles klar, hier weht ein ganz anderer Wind, so, ne? Ja. Also, das ist auf einer bildende auf einer Bildungsebene, so Erwachsenenbildung halt. So, ne? Da ist, keiner kommt dir komisch, alles in einem lockeren Ton. Es war eine super entspannte Atmosphäre und man hat da schon mega Bock drauf gekriegt, da erstmal die ganzen Lehrgänge zu machen, weil du halt einfach gedacht, weil es ein ganz anderes Feeling war. Es war nicht so, weiß nicht, drillmäßig irgendwas hier und da und alles für alles förmlich ansprechen, sondern da wurde gesagt, hier, ich bin der Mike, ich mache also, primär hier das und das.
Begrifflichkeit, ich glaube, Drill habt ihr schon gemacht, aber halt nicht so, aber halt nicht dumpfig, sondern nicht auf der Art und Weise,
ja,
so,
genau.
Löse jetzt mach, dummer Lanzer, sondern ey, und ich glaube, auch der Druck innerlich, dann eben nicht zu versagen, ist ja dann deutlich höher, weil du ja, du hast ja dieses Vorbild vor dir, so wie du auf dem Level willst du arbeiten. Kurze genau, Zwischenfrage, war damals schon Flosse in der Kompanie? Also Flosse ist, den kann man jetzt im Fernsehen immer mal begutachten, hat hier bei hier irgendwelchen RTL, ich keine Ahnung, tätowierter Glatzkopf, deswegen kann ich auch Flosse sagen, weil der sich da auch so vorstellt. War der damals schon da, der war ja Ausbilder in Fulnhof?
Weißt du das? Ja, genau.
Ja, genau, okay.
Das war ja, auch einer meiner Ausbilder. Nicht auf allen Lehrgängen, aber auch zum Teil, ja.
Genau, genau, genau. Ja, sehr gut.
Ja, und der erste Lehrgang, den wir gemacht haben, war der Nahkampflehrgang.
Und damals gab es ja auch das, also zu der Zeit, 2008, hatte sich ja gerade, den hatte sich noch gar nichts entwickelt. Da war dieses, also jetzt aktuell gibt es ein ganz gutes Nahkampfsystem in der Bundeswehr, basierend auf Krav Maga und das, oder ein ähnliches, oder Jiu-Jitsu, oder das hattet ihr dann da unten schon als Kurs gemacht, ne? Sehr, sehr gut.
Ja, das war nochmal, also das soll sich auf jeden Fall nochmal abheben von dem anderen System, was dann für alle gekommen ist, das aber auch auf jeden Fall ein Mix-Ding ist, ne? Also da wüsste ich jetzt nicht, weil ich bin jetzt nicht so der super Nahkampf-Experte, was da aus welchem Bereich kommt.
Latte, aber ja, okay, aber schon cool, ja.
Aber dann so die Basics gelernt und halt auch natürlich viel in Ausrüstung mit Blue Gun, halt so praktisch, was mache ich, wenn ich jetzt zum Beispiel dann halt in den Raum reingehe und jetzt kommt einer auf mich zu und ich muss aber in meiner Ausrüstung kämpfen und so.
Genau.
Also, das war jetzt nicht, wir stehen in der Reihe und machen irgendwelche komischen Schläge die ganze Zeit. Genau. Also sowas macht man natürlich auch mal, gerade am Anfang.
Ja.
Aber das war schon alles auf das Ziel, wo ich es anwenden möchte, mal
ausgerichtet.
Oh, was ich dazu sagen muss, was für Fulndorf mehr oder weniger typisch ist, es ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so, aber damals war es noch so, du musstest vor jedem Lehrgang einen Eingangslauf machen.
Ach, super.
Also 20 Kilo Gepäck, 7000 Kilometer. Mhm.
7000 Kilometer wäre ein bisschen weit.
7000 Meter, Entschuldigung.
Ja, ja, 7000 Meter, genau.
Ja, und dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, unter 52 Minuten oder
genau,
so.
Genau, das ist so, ja.
Also du hast auch immer jedes Mal nochmal davor, also das ist eigentlich nicht das Problem. Ich glaube, ich habe auch nicht einmal erlebt, dass einer nicht geschafft hat. Aber du hast trotzdem wieder, vor Lehrgangsbeginn musst du wieder einmal Leistung zeigen.
Ja, okay, ja, ja, klar.
Und dann 2 Wochen Nahkampfausbildung gemacht mit Nahkampfprüfung.
Ja,
okay. Ja.
Was kam dann?
Dann meine ich, also ich glaube, ich die Reihenfolge noch hundertprozentig richtig
hinkriege. Das ist egal, aber
weiß ich jetzt ganz, aber ich meine, dass dann der Combat First Responder kam, also der Medic-Lehrgang.
Ist das vergleichbar mit dem jetzigen Bravo?
Ja, das ist so ungefähr, also die Einsatz Ersthelfer Bravo ist, glaube ich, das allgemeine Ding und Combat First Responder ist dann die Geschichte in Fulndorf.
Ja.
Und das ist so vom Inhalt ungefähr identisch. Beim Combat First Responder ist der taktische Anteil auf jeden Fall deutlich höher.
Ja, ja, ja. Also das von den Dingen, die du, also habt ihr damals schon mit Tourniquet gearbeitet? Das kam ja auch erst so, kam später auf. Also letztendlich, wenn man das mal so unterscheidet von einem normalen Erste-Hilfe-Lehrgang, sind die Techniken, die ihr da gelernt habt, sind eben sowas wie das Arbeiten mit dem Tourniquet, das Legen von Zugängen ist so ein besonderes Ding, was man eben nicht so einfach macht, und das Einsetzen von einem Tubus, so, also genau, was man so
Gürteltubus.
Vom Gürteltubus, den man, was so handwerklich so die Unterschiede sind, was alles hinzukommt zu Druckverband,
Arbeiten mit Quicklot,
so das ganze Gedöns, und das auch, also dann auch unter Nachtsichtbedingungen vielleicht und sowas, ne?
Genau.
Also alles so auf tatsächlich drillmäßig, also dass du unter erschwerten Bedingungen oder unter schweren Bedingungen einfach retten kannst. So.
Ja.
Ultra spannend, stelle ich mir gut vor. Also ich kenne das auch nur, ich habe selber nur so ein paar Mal hier hin und her gestochen, auch unter Nachtsicht und Dinge getan und das ist schon immer mein Lieblingszitat ist, ja, und wenn das jetzt blau wird und dick, so wie bei Ihnen jetzt, also hatte bei mir einer gemacht, dann hört man auf. Ich so, ja, danke. Dann einen riesigen blauen Fleck an meinem Unterarm. Naja, gut. Ja, okay. Was waren dann noch Elemente, die dann weiterführten? Also dem Comet First Responder, jawohl, wie ging es dann weiter? Hatte ihr dann schon den Teil, so ein Siri-Teil, gab es damals schon?
Siri war erst später, dann war als allererstes, meine ich, Schießtechnik. Mhm. Also erstmal dann quasi ganz neu schießen lernen und vor allem auch schießen lernen für den Nahbereich. Ja. Das ist ja etwas, was irgendwie, wenn man so einen Lehrgang macht, der primär auf den Nahbereich ausgelegt ist, da denken ja mal danach alle, so schieße ich jetzt auch auf Distanz, weil man das einfach die ganze Zeit durchmacht. Aber das war halt alles ja auch schon für die urbane Angriffstaktik, also für den Nahbereich halt wirklich ausgelegt. Du hast da deine Schießprüfung gehabt, die du bestehen musst, hast nochmal einen zweiten Versuch, wenn du es dann nicht schaffst, bist du vom Lehrgang abgelöst und kannst wieder nach Hause fahren.
Gab es das bei euch?
Ja. Ja. Also da sind mehrere. Mhm. Also das fast jede Woche sind ein, zwei Leute gegangen, die dann die Schießprüfung nicht geschafft haben.
Was hat das mit dir gemacht? Also bist du fickrig, wenn du unter Prüfung bist, oder ist das was, wo du sagst, ey, ich habe da so ein Competitive, dass du es einfach schaffen willst für dich selber?
Also vom Gefühl her ist immer eigentlich so, dass ich auf dieses gegeneinander messen überhaupt keinen Bock habe. So, ich fühle mich da voll. Also es ist eine innere Nervosität. Aber wenn es dann losgeht, dann funktioniert es. Das ist das Problem eigentlich dann nie. Ja. So, also da hatte ich auch keine Probleme.
Aber trotzdem, wahrscheinlich so viel geschossen wie auf dem Lehrgang hast du vorher auch noch nicht.
Also damals hat man uns gesagt, was jeder ungefähr verschießt, das wüsste ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber es waren schon richtig viel Munition und vor allem auch gerade Pistole. Das hast du vorher mal, hast du deine Übung geschossen, ein, zwei Mal im Jahr, und ansonsten hast du mit der Pistole ja nicht viel zu tun gehabt, aber da hast du so intensiv Pistole geschossen, dass du danach halt wirklich super geil schießen konntest, ne? Gerade mit der Par 8, was ja auch nicht die leichteste zu schießende Pistole ist, wenn man so mal den eigenen Vergleich hat. Ja.
Also ihr hattet auch die P8, nicht die SOCOM-Variante, ne, damals?
Nee, also wir hatten die ganz normale P8A1 und später dann die P8C, also die ohne Sicherung.
Genau. Schießen, jawohl. Also auch, wie gesagt, wir reden immer noch vom Jahr 2008, war das 2009?
Nee, das war 2011.
Ah, 2011, ja, okay.
Aber trotzdem, also die ganze Pipeline war 2011.
Da war das alles ultra neu, also im Vergleich. Oder es gab es schon, aber es war jetzt immer noch, noch relativ, relativ frisch, ja.
Genau.
Okay, wie ging es weiter?
Danach kam Gefechtsdrillschießen. Mhm. Das ist halt dann alles im scharfen Schuss, was mit Angreifen, Ausweichen, Schießen von Plattformen, also Fahrzeugen zu tun hat. Und da dann halt viel taktische Geschichten, ne? Also vorher Schießtechnik, alle stehen in der Reihe, machen ihre Schießübungen oder machen ihre Wechseldrills mit Bewegung und so weiter. Aber da war es dann halt wirklich ausweichen, Nebel werfen, Rucksack abwerfen, dies machen, Verwundetentransport dabei, so eine Geschichten halt. Ne? Wie bewege ich mich taktisch im Feuerkampf?
Also alles klingt alles nach Spaß, ja. Also es klingt alles spannend, aber es ist auch wie anstrengend das ist, wie nervig dann allein das Aufmunitionieren von den scheiß Magazinen ist, wie dann, fuck, jetzt wieder den Rucksack zusammenbauen oder dann, also das ist auch schon eine Belastung so, und ich glaube, aber das ist so das, was wir vorhin schon hatten, so wenn man zurückschaut, ist das halt einfach, ist das schon geil, weil sowas machst du halt nie wieder. Ja,
ja. Okay. Und da ist halt auch immer so eine tagsüber Ausbildung und Nachdienst machst du Trockentraining, das machst du bei allem. Das machst du bei Schießtechnik, das machst du bei Nahkampf, da ist sowieso abends immer nochmal Ausbildung, das machst du beim CFR bist du danach und musst in die Bücher gucken, weil du den Stoff lernen musst. Ja. Und bei GDS gehst du danach auch nochmal, also Gefechtsdrillschießen gehst du danach auch nochmal taktische Dinge durch. Und wenn du es nochmal auf dem Boden aufmalst und durchsprichst oder durchspielst, also da bist du den ganzen Tag beschäftigt.
Das ist eine Frage, die wollte ich mir eigentlich zum Ende der Pipeline fragen, aber ich stelle es mal jetzt. Bis dahin, was gab es denn da noch anderes in deinem Leben?
Ja.
Gab es eine Freundin?
Hattest du eine Freundin? Ich hatte eine Frau, Freundin, da war ich noch gar nicht verheiratet, Kind auch schon.
Du hattest schon ein Kind?
Ja, und das war halt nur Freitag nach Hause fahren, 8-9 Stunden unterwegs gewesen.
Ganz gut. Pfullendorf, ey.
Ja, und dann am Sonntag wieder zurück. Und dann die ganze Woche wieder Gas gegeben. Aber es ging. Wir haben Fahrgemeinschaft gehabt, zum Glück. Wir sind immer zu fünf gefahren oder zu
viert. Wie alt war dein Kind damals?
ja, als es denn anfing, ein halbes Jahr. Also meine, mein Kind ist damals, als ich im Einsatz war, geboren. Mhm. Da bin ich dann kurz einmal zurückgeflogen für die Geburt.
Ja.
Und dann wieder zurück in Einsatz. Und dann.
Oh, das jetzt auch an die Zuhörer, ne? Was das mit einem macht. Ne? Also du konntest dabei sein, als dein Kind geboren wurde, das ist schon mal super. Aber muss es dann halt auch wieder weg, ne?
Ich hätte auch zu Hause bleiben können.
Ja.
Spieß sagte, es wäre alles kein Problem, aber
du wolltest auch
ich musste wieder zurück. Also du kannst nicht nach Hause fahren und vor allem hier ist die Welt in Ordnung, dem Kind geht's gut, es gab keine Komplikationen, Familie ist alles hier, aber meine Jungs sind da drüben.
Geil.
Und die brauchen mich da, gefühlt haben die mich in dem Moment mehr gebraucht, als, und das waren halt auch nur noch dann 2 Monate, ne? Also das war überschaubar.
Okay, super. Also ihr merkt schon, also liebe Zuhörer da draußen, mit was für einer Leidenschaft Nico hier erzählt. Und das ist die Leidenschaft von einem Soldaten so. Und das ist das, das kann man eben draußen schwer erklären. So dieses Gefühl auch dieser kleinen Kampfgemeinschaft, dieses Zusammenhalts, und das bringst du sehr, sehr schön rüber. Aber wir springen ein bisschen in der Zeit, aber das ist halt so ein Ding. So, wenn wir von der einen Seite erzählen, wie geil das ist und oder wie spannend ist, diese Sachen zu lernen, und aber dass du hast dann abends vielleicht noch mal so eine halbe Stunde oder so dein Zeitfenster, mit wo du zu Hause telefonierst, wenn es geht, und dann bist du halt wieder weg. Und das ist natürlich auch so eine Ebene. Auch wieder aufs Heute geschaut. Wir brauchen das. Wir brauchen genau das. Und wir brauchen genau diesen Willen. Und viele, und das daran ist die Entwicklung der Bundeswehr in den letzten 12 Jahren oder in den letzten 20 Jahren selber schuld, dass wir Werbung damit gemacht haben, ihr habt einen sicheren Job, ihr werdet gut bezahlt, du kriegst hier eine Ausbildung. Aber Soldat sein ist nämlich genau das, dass du eben nicht 16.30 Uhr Dienstschluss und schalala Mannschaftsheim und ein Bier nach dem anderen köpfen, sondern das Durchgehen, einfach weil ich auf einem gewissen Level arbeiten will. Und das ist bei dir und gerade in der Ausbildung, dieser spezialisierten Ausbildung, nochmal ein anderer Schnack. Aber das nur als Einwurf. Lass uns weitermachen, so was so die nächsten Elemente waren, um es dann mal vielleicht zusammenzufassen, was für dich so das Herausragende war an dieser gesamten Pipeline.
Ja, also ich glaube, dass danach denn der UAT-Lehrgang kam.
Was ist das?
Urbane Angriffstechnik.
Mhm, okay.
Also der Kampf von Raum zu Raum. Mhm. Wie nehme ich ein Gebäude? Breacher-Ausbildung war dabei. Mhm. Also wie öffne ich eine Tür oder wie schaffe ich Zugänge, um in ein Haus zu kommen? Da war dann mechanische Öffnung, dann Sprengen und natürlich der Flinteneinsatz, was ja auch in der Bundeswehr nichts Alltägliches ist quasi.
Richtig, ja, genau. Ja.
Und da rotierst du dann ja halt, du hast als allererstes einen Eingangstest, die sogenannte One-Man-Lane, die du bestehen musst. Da fallen auch immer schon mal viele raus, kannst du 2-mal machen. Mhm. Und dann, also wenn du beim 2. Mal nicht schaffst, kannst du wieder nach Hause fahren. Mhm. Da läufst du halt auch einfach einen Bereich ab und musst die ganze Zeit aus der Bewegung Ziele bekämpfen. Mhm. Darfst nicht stehen bleiben, musst alle Ziele bekämpfen, musst eine gewisse Anzahl von Treffern haben.
Ja.
Ja, und dann bist du da halt erstmal und gehst alle verschiedenen Rollen im Team quasi durch. Mhm. Und fängst dann halt an, mit deinem 4-Mann-Stick, wie man es nennt, zu arbeiten, bis du dann halt irgendwann mit dem ganzen Zug quasi ein Gebäude nimmst, auf verschiedene Art und Weise, auf eben, also wenn du ein mehrstöckiges Gebäude hast, irgendwann fängst du oben an und kämpfst dich nach unten, von unten, von hinten, von der Seite, durchs Fenster, machst da dann halt auch nochmal ganz viel Schießen auf Bewegung parallel, wie schieße ich mit einem Schild,
Okay, Schild, spannende Sache, weil ich das letztens bei Twitter hatte einer, warum haben wir eigentlich keine Schilde im Einsatz? Ich kannte das bisher im klassischen Ortsneuser-Kampf nicht.
Also im klassischen macht man es natürlich
auch nicht. Ja, aber das ist klar, ne? Aber da war dann so die Frage, und da habe ich eine Antwort gegeben, die den offensichtlich verärgert hat. Das wollte ich gar nicht, das wollte gar nicht so klug scheiße, sondern habe einfach gesagt, ne, du hast so viel Zeug zum Rumschleppen. Und als Infanterist ist er eben nicht, dass du geil mit dem Hubschrauber anlandest auf dem Dach und von da dich oben abholst und dann wirst du irgendwer wieder abgeholt, sondern du rammelst erstmal durch den Wald, hast deine dumme Leiter mit, hast deine dumme Ramme mit und dann willst du kein ballistisches Schild mitschleppen.
Also jeder, der schon mal so ein Schild getragen hat, der hat auch keinen Bock, das Ewigkeiten zu tragen. Ne? Das es gibt natürlich auch die schönen kleinen, aber die bringen natürlich auch deutlich weniger, aber so ein großes, das wiegt schon ein bisschen.
Ja, aber kleines Schild ist kleiner Schutz. Ne? So.
Ja,
genau. Klingt auf jeden Fall, das macht schon Bock auf jeden Fall. Okay, wie ging es weiter? Erzähl weiter.
Danach müsste der Waterborne Infiltration Kurs gekommen sein. Mhm. Das ist halt dann die.
Schön.
Ja, Schlauchbootfahren.
Genau, was ich noch fragen wollte ist: Habt ihr die Anlagen in Calw genutzt oder in Pfullendorf? Die Ortsanlagen, die Ortskampfanlagen.
Achso, nee, waren wir in Wildflecken.
Ah, okay. Aber das war, ich konnte jetzt mir, du brauchst ja schon auch Fläche. So, Bonnland ist dafür vielleicht gar nicht so geeignet. Also Bonnland ist für die draußen ist in Hammelburg so die klassische Ortskampfanlage. Geht man sich ja auch durch und auch das Hochhaus ist vielleicht ganz gut, aber dadurch, dass das eher kleine Bauernhäuser sind.
Und da kannst du halt auch nicht scharf schießen
Genau, du kannst nicht scharf schießen so und dann seid ihr, okay, ihr habt dann Wildflecken gemacht. Okay. Mhm. Das war vom Verständnis her, in Calw haben sie auch ein Shootinghaus und so und ich wusste halt nicht, ob ihr das in Pfullendorf, wie da die aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass damals die Fernspieler irgendwie ein großes Haus hatten. Irgendwie. Das ist
in Pfullendorf gibt es ja das sogenannte Dinohausen, so eine kleine Anlage mit mehreren Häusern. Da kannst du halt mit FX mit und PT arbeiten.
Genau, okay.
Ja, und was ich noch ganz vergessen habe, zu dem Zeitpunkt hatten wir dann auch schon die neue Bekleidung, also was nicht neue Bekleidung, aber die neue Ausrüstung bekommen: den Lindnerhof-Plattenträger der Generation 3. Ja. Mit Taschensatz war identisch, aber man hat halt nicht mehr diese bulky Weste mit dem Chestrick gehabt, sondern man ist jetzt deutlich kompakter gewesen und das hat das Arbeiten
auch. Und schon geiler, ne? Dann auch dann wahrscheinlich trotzdem schon die Hosen, also die diese Feldhosen halt mit den großen Taschen so.
Ja, Einsatzkampfhosen, also das hat ja sowieso die meisten Leute sowieso schon mal irgendwie privat beschafft in der Zwischenzeit, weil das Arbeiten deutlich einfacher macht, auch mit dem Knieschutz und so vorne drin.
Welchen Helm hattet ihr damals?
Wir hatten auch den ganz normalen Springerhelm. Mhm. Ich hatte vorher irgendwann mal mir über Umwege einen TC 2000 besorgt, also den Michhelm von den Amerikanern. Also man kann, wenn man eins sagen kann, ist, dass der Peltor, den hatten wir damals auch schon, auch von Lehrgang 1 an, also musst du aufgrund der Schussbelastung, und so war das ja alles schon so. Aber der unterm Springerhelm, also das machst du 30 Minuten. Also ich habe da Kopfschmerzen des Todes gekriegt.
Ja, ja.
Das ging gar nicht. Und das war zum Glück alles so, dass du musstest auch für Schießtechnik, musste halt jeder das gleiche Kit anhaben, damit alles wertbar ist.
Ja.
Aber bei Helm haben sie Ausnahmen gemacht und wir hatten schon einige, die halt schon so lange dabei waren und das irgendwie einen privaten Helm hatten, weil der Springerhelm halt nicht für alles
super geeignet ist. Aber zu der Zeit damals war ja auch Schutzbrille so ein Thema, das war noch nicht weit verbreitet. Hattet ihr damals die Augläser, hattet ihr schon als Satz, ne?
Die hatten wir im Einsatz schon bekommen.
Also,
Mussten die da halt aber leider wieder abgeben.
Ja.
Und wir hatten für Schießtechnik erst die Bolle X800 oder X500 ist das.
Ja.
Die schmalere.
Ja.
Ultra-Scheißbrille.
Ja, für euch alle. Nico guckt gerade durch seinen Keller, aber die irgendwo sie liegen sieht.
Ja, ich seh sie, aber ich komme da jetzt nicht hin, wenn ich Kopfhörer drin habe.
Ja, alles gut. Ja.
Ist halt noch so eine klassische, mehr oder weniger Staubschutzbrille.
Ja. Die Staubschutzbrille. Und die war so scheiße, sagst du, ja?
Ja, das Problem war, dass wir hatten kaum neue Gläser dafür, die zerkratzen ultraschnell.
Ja, das ist
und, nö. Also die geht, die beschlägt nicht so schnell wie andere.
Mhm.
Also da ist die Bolle schon echt gut, aber der Nachschub war einfach nicht da mit Ersatzgläsern und dann musste man sich irgendwie versuchen, selber nochmal welche zu holen. Und später konnten wir dann halt normale Schießbrillen benutzen.
Okay.
Also nach dem Lehrgang war dann normale Schießbrille okay.
Ja, okay. Wie ging es weiter in der Pipeline?
Also Waterborne Infiltration Kurs.
Ja.
Alles mit Schlauchbooten arbeiten, Aufnahmeverfahren mit hier, du hebst deinen Arm raus und dann kommt das Boot an und zieht dich über so ein Dramassage-Verfahren rein, also über so ein Ring.
Habt ihr das in Kliez gemacht oder wo wart ihr da?
Da waren wir in Speyer.
Speyer, okay.
Mhm. Und den Schießanteil, also die erste Woche vom Lehrgang, oder war das die zweite? Ist ja im Endeffekt auch scheißegal. Die haben wir in Grafenwöhr gemacht.
Mhm. Okay.
Ja, und das gibt es auch ein sehr schönes YouTube-Video drüber. Können wir vielleicht dann mal mit den Link reinhauen.
Gerne.
Wo es dann halt darum primär geht, Schießen von den Booten, Aufnahmeverfahren wieder, Absetzverfahren, wie markiere ich meine Feuerzone, also den Bereich, wo die eigenen Kräfte durchkommen und wo kann ich überall hinschießen, weil es dann ja darum geht, einfach Feuerkraft nach vorne zu bringen. Ein Boot fährt ran, die anderen beide geben Deckungsfeuer die ganze Zeit, um den Feind halt zurück oder niederzuhalten.
Ja, auch super, super Ausbildung auf jeden Fall. Ja.
Und der andere Teil war halt dann ohne Schießen, da ging es halt um die taktischen Geschichten. Da hast du natürlich auch eine Wasserhindernisbahn gemacht jeden Tag, hast eine Station gemacht, wie gehe ich aus dem Wasser raus, wie bekomme ich das Wasser aus meiner Waffe leiser raus, wie komme ich aus dem Wasser hoch, damit das Wasser leise von meiner Ausrüstung ausläuft.
Oh, was ist da der Trick, erzähl mal?
Das hat viel mit Geschwindigkeit und so, ne? Und du musst halt gucken, was für Ausrüstung du hast. Die meisten modernen Ausrüstungen haben Wasserablaufösen, also über diese kleinen Ösen, die unten in den Taschen dran sind.
Genau.
Aber es gibt auch Taschen, die das nicht haben. Und dann schwimmt aber halt einfach diese Tasche voll mit Wasser.
Ja.
Und an irgendeinem Punkt kommt es halt zu einer ungünstigen Zeit wahrscheinlich raus und tropft dann halt nicht mehr ins Wasser auf der gleichen Höhe und läuft quasi mit ab, sondern es tropft auf die Steine und ist laut.
Ja, genau. Okay, ja, ganz spannender Punkt.
Verschluss entleeren, dass das Rohr wieder frei ist und so weiter und so fort.
Ja,
ja, dann Scout-Schwimmertätigkeit, also mit Schnorchel irgendwo anlanden, die Landezone erkunden für die Boote. Dann auch eine richtig geile Abschlussübung gemacht. Nachts mit einem Schiff ausspähen in so einem Yachthafen mit QRF, mit Booten, die unterwegs waren, irgendwann die Leute rausholen, vorne einen Funkpunkt aufbauen. Also war auch ein richtig geiler, cooler Lehrgang.
Denke ich mir, das macht dich Bock,
Ja, danach
Nikolista.
Ich habe mir so grob einmal aufgeschrieben, weil, wie meine gedachte Reihenfolge ist, weil sonst kommst du halt durcheinander bei so vielen Lehrgängen. Danach müsste der Patrolling-Lehrgang gekommen sein, wo du halt quasi diese ganzen Teile praktisch zusammenführst. So, ne? Du hast da auch nochmal Ausbildung, B-Versteck, wir auch viel Glück hatten, dass wir ehemalige Fernspäher als Ausbilder hatten.
Ja.
Wo du dann nochmal Verfahren machst, wie näherst du dich an, was machst du wenn, wie baust du einen Hinterhalt schnell auf, also verschiedene taktische Geschichte waren da mit drin, denn das B-Versteck bauen, betreiben, wie gebe ich meine Aufklärung durch, und das war dann halt in so einem kompletten Konstrukt mit, erst machen wir die Aufklärung, danach gehört zu dem Szenario, dass wir den Hinterhalt machen mit Feindkräften, die auch wirklich Waffen transportieren, wo du dann halt Kisten aufmachen kannst, du musst die Dokumentation vor Ort machen, die Waffen fotografieren, Seriennummern, die gefallenen, getöteten Feinde und so weiter, die dann so dargestellt werden. Also das war schon richtig gut, und am Ende dann nochmal eine große Abschlussübung, wo nochmal alles zusammen mit drin ist, mit nochmal auch am Ende ein Haus nehmen. Und da wurde sich einfach so viel Mühe gegeben für das Ganze drumherum, um diese Bilder zu stellen. Also das war auf jeden Fall schon mal zu dem Zeitpunkt ein Highlight.
Auf jeden Fall, ja.
Sowas habe ich noch nie erlebt, dass da wirklich Dinge in die Luft gejagt werden, um Close Air Support zu simulieren, und einfach so eine geile Station aufgebaut wurde. Du planst und du machst halt da den Mission Planning Anteil, der Lehrgang ja auch nur für die Führer ist, aber die kommen dann danach wieder mit dazu, zu dem Lehrgang. Also das ist gut, als Mannschafter hat man da mal eine Woche frei oder zwei.
Ja, cool. Ja.
Die Führer müssen leider den Mission Planning machen, obwohl ich den auch gerne gemacht hätte.
Ja.
Aber du bist danach in der Planungsphase sowieso mit dabei und lernst dann halt alles mit. Und dann planst du halt diese Operation halt immer gemeinsam, was halt eine super geile Sache ist. Ne? Du brauchst halt deinen Sandkasten auch genauso auf, wie andere das heute noch machen, manchmal auch größer. Spielst durch die Infiltration, Exfiltration, was machen wir, wenn hier, das, also da lernst du halt eigenständig komplett eigene, deine Mission zu planen halt, ne? Und dann auch durchzuführen.
Ja.
Also das ist dann halt so, bildet so den Abschluss von dem. Und danach war dann noch der Siri-Lehrgang, also der Überlebenslehrgang.
Bravo oder Charlie? Welchen hast du da gemacht?
Charlie.
Charlie. Okay, also mit Verhörphase und allem drum und dran.
Genau.
Gut. Willst du davon noch was erzählen?
Wie
hast du den wahrgenommen?
Überblick geben. Also das war, ich würde sagen, der intensivste Lehrgang, den ich jemals gemacht habe. Körperlich auf jeden Fall. Auch nicht vergleichbar mit der Anstrengung, die du auf dem Einzelkämpferlehrgang hast. Und natürlich dann die Verhörphase. Also das war eine krasse Erfahrung auf jeden Fall.
Da lernt man sich kennen, ne? So sich selber, okay.
Und das ganze Ding war halt aufgebaut, erstmal wieder mit O-Märschen. Großer Anteil Personal Recovery, was ja auch heutzutage mit eine große, oder jetzt gerade nicht mehr, aber eine große Aufgabe der EGB-Kräfte war, noch zuletzt in Afghanistan.
Also auch aktiv, also diese ganzen Verfahren, also mit den Proof of Life Cards oder mit den verschiedenen Elementen, Genau, aber das ist ja dann so ein späterer Auftrag. Aber hier lernt man es ja sozusagen aus der Sicht, der evakuiert wird sozusagen. Ja.
Ja, aber du machst beides.
Ach so, okay.
Ja, genau, also du hast noch den praktischen Anteil mit, wie evakuiere ich? Mhm. Und später dann bist du die zu evakuierende Person. Ja,
okay.
Ja, und da lernst du halt alles, was du dafür brauchst. Hast dann so eine Waldwoche, wo du in deinem kleinen Waldbereich lebst und quasi eine Überlebensgeschichte machst mit deinem Shelterbau.
Wie kamst du da mit der Isolation klar? Weil wir ja bei Seven vs. Wild haben wir ja gelernt, Isolation ist das größte, so war die größte Angst oder das größte Ding da.
Wir hatten das Glück, dass wir immer zu zweit waren.
Ah, schön im Trupp. Ja, okay.
Ja, also ich glaube, es war auch Personalanzahl ein bisschen geschuldet, weil wir so viele waren. Und das war super entspannt, ne? Zu zweit.
Das war geil, so eine Woche abhängen. Eigentlich für euch so, oh geil, ey, eine Woche lang nur überleben, das war schon ganz cool. So für Falschenbürger ist das Geilste auf der Welt, so ey, Wald, ne?
Zwar nichts zu fressen, aber. Jeder, der Infanterist ist, der kennt das, sobald du im Wald bist, dann wird da irgendwie was gemacht, so, ne? Dann machst du ein Feuer, dann holst du das auf einmal. Natürlich wird vorgesagt, keiner fällt hier im Baum, aber dann fällt auf einmal wieder ein Baum um und so. Also, wie das so üblich ist.
Ja, ja.
Aber halt zu zweit gewesen. Ich war noch keine, ich glaube, 3-4 Tage.
Ja.
Das hatte ich heute mit einem Kameraden. Ich habe nochmal mit ihm so ein bisschen gesprochen. Dass da zum Teil weiß man gar nicht mehr, wie lange man da irgendwo wo war, weil man halt voll in dieser Welt gelebt hat, glaube ich.
Ja, ja.
Und hast halt dann auch nichts zu essen, bekommst für die Tage irgendwie eine Kartoffel, Karotte und noch was und musst halt einen Hasen schlachten und eine Forelle und die bereitest du denn dazu und dann Shelterbau, Fallenbau, Wassergewinnung, also das, was man
aber geil, also okay, das, was man eigentlich, was wir alle nachbauen, so kannst du im Dienst schön machen, so, also das ist schon ganz gut. Ich glaube, das Schlimmste ist tatsächlich so diese Phase dann Evasion, also weit marschieren,
genau.
Und dann gecatcht werden tatsächlich. Und dann
das sogenannte auf den Run gehen, am Anfang noch mit Ausrüstung, der auch vorgegeben ist, also du hast noch nicht alle Luxusartikel dabei, aber du bist halt erstmal unterwegs, hast nichts zu essen. Also natürlich machen das Leute irgendwo mal betteln oder so. Kann auch nach hinten losgehen, ist halt so sofortiger Ablösegrund. Ne?
Ja,
also
klar.
Ist auch vorgekommen, dass da Bewohner angerufen haben. Das wird vorher auch annonciert, dass da eine Übung stattfindet und Leute gemeldet werden sollen, wenn jemand klingelt und so weiter. Und erstmal ist im November gewesen. Wir haben Glück gehabt, dass zwischendurch nochmal so ein bisschen der ein oder andere mehr oder weniger genießbare Apfel noch irgendwo in einem Baum hing, wo man nochmal, den man im Dunkeln essen konnte, sagen wir es mal so. Und du bist halt permanent verfolgt vom Feindkommando, ne, mit Hunden und so weiter, die dich verfolgen. Und also gleich von Anfang an, wir sind irgendwann an einem Punkt abgesetzt worden und dann, jetzt haben wir ja noch Zeit, eine Stunde, weil ab dann soll das Feindkommando quasi erst losjagen. Und ich glaube, es war genau die Uhrzeit, als wir über eine Freifläche laufen und du hörst nichts und hinter uns Tarnlicht, ich glaube 20 Meter und wir dachten schon, Alter, jetzt bist du schon das erste Mal gecatcht, aber wir direkt losgerannt, die haben uns nicht gesehen, wir sind im Wald irgendwo abgehauen und da schiebst du irgendwann so Paranoia, weil du vom Wolf, also jeder, der Geländereifen kennt, kennt wahrscheinlich auch diesen Sound so. Und das ist immer der gleiche Sound und du hörst das da überall, weil die einfach mal mit einem ganzen Zug dich suchen, ihre Hunde dabei haben, dann kommen die irgendwo und wittern dich und du bist halt echt auf der Flucht und du bist immer voll in diesem Film drin.
Geil.
Arbeitest halt mit so einer Sketchmap, die keine Ahnung, 1:1000 ist, wo du dich halt nur grob an Bauernlinealen orientierst. Irgendwann wirst du zwangsläufig geschnappt und kommst dann halt in die Verhörphase, bist dann bis zu 24 Stunden in dieser Verhörphase, wo Spezialisten aus ganz Deutschland sich an dir austoben. Und bei mir war es damals noch so, wir sind danach verlegt worden, sind dann simuliert befreit worden und waren dann nochmal in unserer Gefangenenkluft, also der Bundeswehr-Mechaniker-Blaumann, also so ein ganz normaler Stoff-Blaumann. Zwei Wasserflaschen 05 hatte ich dabei, Schnur, die Bundeswehr-Pferdedecke und einen Müllsack und Stiefel. Und ich glaube, ich hatte nicht mal eine Unterhose. Also ich hatte, glaube ich, nichts drunter. Und das Geilste war, dass diese Mechaniker-Kombi, das finde ich, lach mich heute noch drüber kaputt, da war der linke Arm war vom vorne, vom Knöchel bis zum Ellenbogen aufgerissen. Den konnte ich schon mal nicht zumachen an der Stelle. Und ein Hosenbein war zur Hälfte abgeschnitten. Also das war, du liefst auch noch richtig rum wie so ein Penner.
Ja.
Und wir durften halt noch eine Mütze behalten. Ich habe dann damals die gute alte Wintermütze der Bundeswehr genommen. War die beste Entscheidung meines Lebens. Und seitdem liebe ich diese Mütze, auch wenn sie aussieht wie
Die Bärms. Ja.
Ja, genau. Und so bist du dann halt nochmal, glaube ich, 2 Tage unterwegs und wirst am 3. Tag aufgenommen. Und dann läufst du da halt wirklich, also in diesen Bundeswehrdecke habe ich einen Schnitt reingemacht und habe das Ding halt getragen wie so einen mexikanischen Poncho.
Ja, ja.
Und dann schläfst du da halt nochmal mit solchen Sachen Ende November in Waldstücken.
Ein Traum.
Und Leute, die dich sehen, also ich habe damals, habe ich mir echt nicht mehr dabei gedacht, ne, weil du halt echt, du bist runtergekommen zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Aber du musst ausgesehen haben wie der letzte Bettler.
Ohne Scheiße. Ne? Also
ja. Und dass da keiner die Polizei gerufen hat oder so. Ja. Ne? Also gut, wir haben uns auch immer sofort immer versteckt, wenn irgendwas kam. Aber
ja.
Ja. Und dann wirst du dann am letzten Tag aufgenommen. Dann habe ich erst festgestellt, dass es gefroren ist, weil alles Frost war. Das habe ich vorher gar nicht wahrgenommen. Und dann war das Schönste zu wissen, das war jetzt der letzte Teil vom Lehrgang.
Ja.
Du wirst jetzt bestanden haben, weil nichts großartig passiert ist mehr. Und als wir drinnen waren, durften wir dann erstmal, wurde für uns in der Truppenküche Buffet aufgebaut und dann konnten da erstmal die ganzen pekigen Penner essen. Das war das Geilste, auf jeden Fall.
Geil. Ja, super. Wie war es dann? Gab es zu der Zeit schon das Abzeichen?
Nee, das gab es noch nicht.
Ah, okay.
Also da gab es damals so ein, du hast die Cap bekommen, also eine Mütze, den IGB-Coin.
Ja, okay.
Und es gab damals so ein Schriftzug-Ding, wo drauf stand Spezialkräfte Herr IGB. Das war damals der, also ein Ding, was du halt über der Schulter trägst, wie quasi so ein Ranger-Tab.
Ja, genau.
Größer.
Okay. Ja, ja, ja.
Das war damals der Urgedanke, den habe ich auch noch, dass das quasi als Abzeichen, ob das mal kommen sollte oder so. Aber das ist ja verworfen worden und deswegen wurde ja das andere Abzeichen gewählt, was ja schon in der Bundeswehr quasi vorhanden
genau, war. Genau. Wie war dieses, also was war für dich der Höhepunkt dieses Abschlusses? War es dieses Verleihen dieser Gegenstände oder dieses Buffet? Oder was war so, wo du gesagt hast?
Der Höhepunkt war dann also schon wirklich die Verleihung, weil sich da einfach also extrem viel Mühe gegeben wurde.
Ja,
also das war auf so einer Burg, da wurde so eine Fackelreihe aufgebaut und mit dem Bus angekommen, sind halt diesen Hügel hoch. Dann war da alles aufgebaut, denn waren da ein paar Ausbilder, ich weiß nicht, woher sie das hatten, wie sie das gemacht hatten. Die hatten aus verschiedenen Epochen militärische Ausrüstung an, also Leute, die an der Seite standen.
Ach geil, ja.
Also wirklich bis zum Ersten Weltkrieg und noch, das war es glaube ich, oder früher Bundeswehr war noch einer, war noch hier in
Oliven-Tarn
da. Und dann ist er halt in den Hof und da war dann auch in Fackeln, dann wurde halt verlesen und dann wurden halt die IGB-Nummern verliehen quasi, deine Nummer, die du halt hast, nach der du die Ausbildung bestanden hast.
Ja.
Die Mützen wurden übergeben und halt dann den Coin, den du dir halt dadurch verdient hast, dass du diese Pipeline abgeschlossen hast. Ne?
Super.
Und danach hat man noch ein bisschen gefeiert, aber alle waren fertig vom Siri, deswegen ging das jetzt auch nicht ewig. Aber das war schon ein krasses Gefühl, weil du halt auch mit den Ausbildern so zusammengewachsen bist.
Das
war eine super, also auch heute noch, wenn man sich sieht, ist eine brüderlich halt einfach so. Ne?
Super.
Ja. Und auch mit den natürlich mit den Kameraden, mit denen man da hingegangen ist, mit denen man einfach so viele Monate zusammen Zeit verbracht hat und auch diese intensiven Lehrgänge gemeistert hat.
Ja.
Also das war halt einfach echt, wo du gedacht hast, das sind hier meine Homies alle so. Ne?
Also, ja. Also mit denen, ne, mit denen kann ich jetzt in der Ukraine einmarschieren. Also
nicht in die Ukraine, vielleicht woanders.
Ich verstehe schon. Nico, das war ganz hervorragend. Und wir machen jetzt einen Break und wir müssen definitiv einen zweiten Teil dranhängen, weil es danach weitergeht. Aber wir sind jetzt schon 1:43 drin und ich glaube, jetzt mit den Verleihen dieser Insignien, das ist schon das ist was Besonderes. Wenn es geht, prüf das gleich nochmal, ob du von, also gerade diesen Schriftzug, wenn du den noch hast, ob du davon ein Foto machen kannst, musst du nochmal checken, ob das geht. Vielleicht auch von der Mütze, das gibt es ein Basecap, gab es wahrscheinlich, ne?
Mhm.
Ja, musst du mal sehen, ob wir das mal zeigen können. Ansonsten war das ein wunderschöner Ritt durch diese Zeit bisher und vielen, vielen Dank erstmal, weil das sind Einblicke, die ich so noch nicht hatte und die es auch bisher, also ich habe jetzt auch, ist jetzt nicht jeder zweite Sucheintrag bei YouTube, ist bei mir EGB, aber das mal so zu hören und auch mit der Art und Weise, wie du es erzählst, so dieser kindlichen Begeisterung für dieses, was man da lernen durfte und wie intensiv das war. Das hast du sehr, sehr schön vermittelt und dafür vielen, 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 vielen Dank.
Ja, gerne.
Und ich würde ganz gerne, so, weil wir haben ja jetzt noch, wir könnten jetzt noch 3 Stunden Quatsch über was kam danach, so was für Ausrüstungsdetails gab's dann dazu noch. Aber lass uns das gerne in den zweiten Teil machen, wenn das für dich okay ist.
Können wir gerne machen, ja.
Wir behalten uns diesen Break gut im Kopf und machen direkt einen Cliffhanger draus. Und also vielen Dank, würde ich jetzt sagen. Dann hast du jetzt noch ein paar letzte Worte, wenn du möchtest.
Ja, also gerne mal für jeden, den es interessiert, EGB bei YouTube, Google suchen. Da ist in den letzten Jahren viel passiert an Öffentlichkeitsarbeit. Grüße gehen raus auch an Dan, der die Instagram-Seite macht. Ja. Auch einfach EGB eingeben, findet man sofort. Super viel Information nochmal. Auch dazu, es hat sich viel verändert in der ganzen Ausbildung. Mhm. Ist viel dazugekommen. Einfach mal selber nochmal gucken. Es gibt auch schöne alte Aufnahmen noch, die man sich mal angucken kann von Übungen. Da sind viele Sachen auch auf YouTube einfach zu finden. Jeder, der sich dafür interessiert, einfach, das Internet ist derzeit gerade voll.
Ja gut, aber so intensiv wie wir es jetzt hatten, hat es keiner.
Ja, das stimmt.
So, dann, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund da draußen, bleibt prepared und bis zum nächsten Mal. Adieu.
Dazu sagen, mal kommt DHL, die rechnet irgendwas ab und mal kriegst du halt so einen Zettel. Und dann gehe ich da hin und dann sag ich auch, was ist da drin? Oh, ich weiß gar nicht, was ich da bestellt habe. Auch irgendwie eine Weste oder irgendwie so ein Blödsinn. Und dann sagt der Zolltyp zu mir, brauchen Sie das für einen Dienst? Ich sage, nee, bin nicht mehr aktiv, aber ich sammle so und so Sachen und so, aber ich war mal hier aktiv. Ah, wo waren Sie denn? Ja, Seedorf. Oh, ich auch! Und dann, oh, richtig geil, erstmal einen getroffen, der selber hier bei den Luftlander-Aufklärern war und ich sagte, ey, ohne Scheiß, ich kenne dich doch, ne? Und dann, jetzt habe ich da erstmal einen sitzen,
Jetzt hast du den Fuß in der Tür, so soll es sein.